Hallo Welt! Das Thema der Woche: lebenslänglich für Cheater. Nach der Verwendung eines Aimbots in Fortnite wurde der YouTuber Jarvis lebenslang gebannt. Um jenen Fall entbrannte eine Diskussion, an der wir uns beteiligen möchten. Unter anderem, indem wir uns fragen, ob die Verwendung von Cheat-Software grundsätzlich verwerflich ist und ob ein lebenslanger Bann eine angemessene Strafe sein kann. Außerdem geht es um unsere Ersteindrücke zu Death Stranding, um eine Rezension zu Tokyo Dark Remembrance und Weihnachtsgeschenke. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Podcast Episode 163 mit
Natascha Baldow,
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist mal wieder Sonntag und somit der Pixeldiskurs-Podcast für euch da. Hallo alle zusammen.
Hallo Stefan.
Geht's dir gut, Natascha?
Ja, mir geht's sehr gut. Und dir?
Ach, soweit. Ich bin irgendwie ein bisschen platt. Es ist gegenwärtig sehr viel los. Es ist so diese Zeit, in der es oft das Weihnachtsbusiness zugeht und irgendwie ist einfach wahnsinnig viel zu tun. Ich habe mir ein bisschen zu viel Lehre vielleicht eingeheimst in diesem Semester.
Ich bin ja eher gerade so am, oh Gott, was schenke ich den Leuten zu Weihnachten? Und ich bin auch aber eigentlich schon ganz gut dabei. Ich glaube, der Einzige, der mir noch fehlt, bist du, lieber Stefan.
Du schenkst mir was zu Weihnachten?
Hallo, natürlich.
Natascha, du kannst mir noch nichts zu Weihnachten schenken.
Natürlich. Ich habe was zu Weihnachten.
Ich schenke euch nichts. Ich hoffe, das ist nicht klar.
Du schenkst uns deine Anwesenheit. Das ist schön.
Ich kann mir das gar nicht leisten, wenn ich für alle Leute irgendwelche Geschenke organisieren müsste. Was soll denn da werden?
Du kannst ja auch immaterielle Geschenke schenken, indem du mir zum Beispiel einen Song schreibst und den auf deinem nächsten Konzert spielst.
Das ist aber schon ein großes Geschenk.
Ja, das stimmt.
Ist ja auch Weihnachten.
Das ist schon ein großes Geschenk. Wir sind ja auch große Freunde. Jetzt kommt es wieder. Jetzt verletzt er wieder meine Gefühle.
Ich habe neulich einen Song geschrieben, der ist eigentlich dafür gedacht, Leichen im Müll.
Danke, Stefan. Danke. Das ist Ausdruck unserer Freundschaft. Ich habe da auch gehört, es gibt viele interessante andere Podcasts. Ich wurde letztens gefragt, ob ich nicht für den Brüllaffen-Podcast etwas einbrüllen soll. Wahrscheinlich gibt es den jetzt am Ende noch und das ist irgendwie so ein Wutbürger-Podcast.
Ja, klar, passt mir doch perfekt rein. Kann man direkt von Pixeldiskurs einen sanften Übergang machen zum Wutbürger-Podcast.
Ja klar, also wenn ich mache das am Ende so wie Horst Mahler, so vom Linksextremismus quasi dann aus der RAF direkt in die Holocaust-Leugnung. Das war immer mein Plan.
Aber seid ihr so, also Weihnachtsgeschenke-mäßig, seid ihr da wirklich schon so in der Vorbereitung?
Ich habe eure beiden Geschenke tatsächlich schon seit Juli, August.
Ach, du kaufst sie immer schon im Jahr vor?
Ja, nein, also ich merke ja, wann Leute sagen, oh, das finde ich toll. Oder wenn ich mir denke, ah, das könnte was für Stefan sein. Und dein Geschenk ist tatsächlich relativ einfach zu erraten, aber du wirst es nicht erraten.
Okay.
Ich kaufe tatsächlich auch immer schon relativ früh, weil ich bin auch so jemand, ich schenke super gerne. Und deswegen finde ich solche Sachen wie Weihnachten ganz, ganz toll, weil ich dann schon das ganze Jahr immer ganz gehypt bin auf Weihnachtsgeschenke machen. Also weniger bekommen, sondern eher machen. Und wenn ich dann auch, glaube ich, ähnlich wie bei Tobi, wenn ich dann mit Leuten unterwegs bin und ich merke, denen gefällt irgendwas. Ich habe in meinem Handy auch so eine Notizenliste, wo ich dann immer gleich vermerke, dass, also Weihnachtsgeschenkideen für meine entsprechenden Freunde. Da muss man schon eher zum Inner Circle gehören. Also ich schenke jetzt auch nicht jedem was, den ich kenne.
Bei Tascha muss man allerdings tatsächlich aufpassen. Ich bin irgendwann nämlich vor meinem Geburtstag mit ihr so am Kino vorbeigelaufen und meinte so, oh, da gibt es so einen Captain America-Schirm. Der wäre schon ziemlich toll, aber den kann ich mir nicht kaufen. Ich kann doch nicht irgendwie so und so viel Euro für einen Schirm ausgeben. Und dann habe ich tatsächlich von euch beiden einen wunderschönen Captain America-Schirm bekommen, der mich aktuell durch die tief nasse Herbstzeit bringt. Schirme ist vielleicht auch der perfekte Überleitung und auch Lehre, die du schon angesprochen hast, zu meiner Death Stranding-Erfahrung.
Nee. Müssen wir noch mal kurz was anderes. Ich will noch zwei Sachen placken, bevor wir in die Spielewoche kommen.
Das ist gerade so ein bisschen wie bei den Rocket Beans, wo sie auch gesagt haben, wir können jetzt nicht erst über Luigi's Mansion sprechen, wir wollen nur über Death Stranding.
Nein, wir müssen das schon machen. Wir sprechen gleich über Death Stranding.
Nein, wir sprechen jetzt über Death Stranding.
Zwei Sachen würde ich gerne noch vorher einschieben. Wir müssen noch kurz ein bisschen Housekeeping, müssen wir schon noch
machen. Also Death Stranding war schon ziemlich toll, wenn ich da gerade was...
Okay, erlaub mir noch zwei Sätze Housekeeping.
wisch du mal durch, dann spreche ich über den Postboten.
Genau, ich mach's auch ganz schnell. Und zwar ist erstmal Nummer eins, ich hatte ja in der letzten Woche bereits angekündigt, dass es eine Doing Audiovisual Media Reihe, Veranstaltungsreihe hier in Marburg geben wird. Ich möchte gar nicht da auch jetzt nochmal großartig Werbung für machen, aber darauf hinweisen, dass es mittlerweile das komplette Programm online gibt. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Das ist uni-marburg.de/de/fb09/doing-games. Und da könnt ihr dann das Programm einsehen, wenn ihr also eine Möglichkeit habt, nach Marburg zu kommen. Wenn ihr gegebenenfalls sogar an der Uni Marburg studiert, dann könnt ihr an den Veranstaltungen teilnehmen. Wir haben hier zum Beispiel schöne Sachen, wie am 30. November gibt es einen Workshop von Julian Kolbus, zunächst erstmal einen Vortrag hält über Freelancing als Komponist und Sounddesigner in der Gamesbranche und im Anschluss dann einen Workshop zur Komposition und Sounddesign macht. Wir haben ein Werkstattgespräch mit einem Leveldesigner, nämlich Alexander Böhnecke, eine Einführung in das Game Design von Jörg Reisig. Rudolf Inderst kommt nach Marburg am 1. Februar und spricht über seine Erfahrungen zwischen Instagram und Influencer. Und abgerundet wird die Sache am 5. Februar mit einem Werkstattgespräch mit Linda Breitlauch. Die spricht zu The Future of Interactive Storytelling. Es gibt also sehr viel zu erleben in diesem Wintersemester, wenn ihr in Marburg oder in der Umgebung seid. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn die ein oder andere Person, die uns regelmäßig lauscht, da auch anzutreffen ist.
Das ist auf jeden Fall der einzige legitime Grund, um das Stranding zu verlassen und natürlich eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich will hier kein falsches Image von mir produzieren.
Punkt Nummer zwei ist ein Grund zum Feiern, den wir tatsächlich in dieser Folge haben, denn wir haben nunmehr die Hälfte unseres ersten Steady-Zieles erreicht. Wir haben ja eine Steady-Kampagne auf pixeldiskurs.de. Findet ihr diesen Unterstütz-uns-Button. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr auf unsere Steady-Kampagne. Und wir hatten dort als erstes Ziel 100 Euro angegeben, die zur Deckung unserer monatlichen Kosten veranschlagt sind. Also um sowas zu machen wie Serverkosten zu bezahlen, gelegentlich auch Reisekosten oder auch mal eine neue Anschaffung in Form von irgendwie einem Mikrofon oder was auch immer anfallen mag. Und wir haben mittlerweile die Hälfte erreicht. Wir sind jetzt bei 59 Euro im Monat. Das heißt also, uns fehlen noch 41 Euro, um genau zu sein, um dann unseren Podcast finanziell selbstständig zu haben. Wenn ihr also, liebe Leute, da draußen etwas Geld übrig habt und ihr sagt, Pixeldiskurs Podcast ist eine gute Sache, würden wir gerne unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Wir würden uns liebend gerne darüber freuen. Und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle explizit allen Leuten danken, die uns bereits backen. Ihr seid die Besten. Und jetzt, damit es tatsächlich auch nochmal hier inhaltlichen Wert hat, die Folge, gehen wir zu
ja, danach
Death Stranding, zu deinen Impressionen zu Death Stranding. Du hast ja jetzt erst gestern tatsächlich angefangen. Wir haben jetzt gerade erst das Rezensionsmuster bekommen. Das heißt also, es ist noch ofenfrisch.
Ja, Death Stranding. Weite Leere. Ich sag vielleicht nochmal kurz was für den Kontext, für die Menschen, die irgendwie hinter einem Stein gewohnt haben und nichts von Death Stranding mitbekommen haben. Death Stranding ist das neue, tatsächlich schon fast als Meisterwerk gehypte Spiel von Kojima. Und wir spielen im Endeffekt Sam. Sam ist Postbote und wird von Norman Reedus, nicht verkörpert, aber quasi hat die Figur von Norman Reedus und wird von ihm auch gesprochen. Also Norman Reedus spielt Sam in Death Stranding. Und wir befinden uns in einer Art Postapokalypse. Die amerikanischen Staaten existieren nicht mehr so, wie wir das heute kennen, sondern es gibt nur noch die Vereinten Städte von Amerika, die UCA.
United Cities of America.
Ja, und auch die Präsidentin existiert zwar noch, hat aber nicht mehr die Funktion, wie sie vorher quasi hatte. Also es ist eher so eine Art, wie sagt man das am besten, Amt, das noch ausgeführt wird, hat aber eigentlich für die Leute keine Relevanz mehr, weil sie im Endeffekt in verstreuten Enklaven leben, also kleineren Städten, kleineren Bauten. Und unsere Aufgabe als Sam ist es jetzt, Waren von A nach B zu bringen, also Medizin und solche Dinge. Und das Ganze spielt sich dann im Endeffekt auch so, dass ich unterwegs bin als Sam, packe meinen Rucksack und habe verschiedene Kisten auf dem Rücken, die ich von A nach B schleppen muss.
Ist denn diese Story-Exposition, von der du ja sprachst, innerhalb dieser ersten Stunden für dich spannend? Weil Kojima ist ja nun mal, ich würde zwar einschränken, also als Meisterwerk gehypt vor Release möglicherweise, aber nach Release ist es ja durchaus durchwachsen rezensiert worden. Deshalb meine Frage, ist die Story-Exposition zu Beginn für dich spannend gewesen?
Ja. Auf eine andere Art und Weise als vielleicht sonst. Es ist nämlich erstmal ein Spiel, was seine Geschichte sehr langsam erzählt und auch sehr unaufgeregt in dem Sinne, dass man eben erstmal als Sam unterwegs ist und eigentlich nur ein Päckchen von A nach B bringen will, dann von seinem Motorrad quasi runtergeworfen wird, kurz eine andere Lieferantin trifft und dann zum ersten Mal in Kontakt kommt mit diesem Art Regen, Timefall nennt sich das, glaube ich, wo es dann so ist, dass man sich diesem Regen nicht aussetzen darf, zumindest nicht mit direktem Körperkontakt. Es gibt bestimmte Regenmäntel, die quasi damit interagieren können. Das Problem ist nämlich, dass wenn dieser Regen fällt, beschleunigt es die Zeit bzw. den Verfallprozess. Also wenn zum Beispiel ein Mensch komplett unbekleidet damit in Kontakt kommt, dann altert er einfach unglaublich schnell und stirbt dann auch. Und so ist es auch, dass dann Pflanzen erst relativ schnell wachsen und dann wieder verwelken. Und das sieht super, super schön aus. Und es gibt dann Wesen, die man nicht sieht, also Geister im Endeffekt, weil die Toten sind, nämlich das ist der andere Punkt, die Toten sind gestrandet in der Jetztwelt oder im Diesseits. Und es gibt quasi so eine Verschiebung zwischen Jenseits und Diesseits. Das ist halt super interessant. Und Sam hat jetzt die Fähigkeit, diese Wesen zu spüren, aber noch nicht zu sehen. Da kommt dann später erst das Baby, das in Anführungszeichen Baby quasi ins Spiel. Er hat nämlich dann später so eine Art Behälter, wo das Baby dann drin ist, womit er dann diese Wesen auch sehen kann. Also nur in Verbindung mit dem Kontakt mit dem Baby.
Wie ist dein erster Eindruck zu der eigentlichen Spielmechanik? Weil ich habe sehr viel gehört darüber, dass man im Grunde eigentlich über weite Strecken dieses Spieles wirklich einfach nur weite Strecken läuft und dabei Pakete, Päckchen von A nach B bringt und dass also sehr viel Leere stattfindet.
Das ist wahrscheinlich mit aktuell mein stärkster Eindruck, weil ich habe natürlich die Zwischensequenzen gesehen, die kritisiert worden sind für die sind viel zu lang. Ich finde sie sehr gut, weil sie nämlich im Kontrast erst mit diesen langen Wegstrecken funktionieren. Also deswegen sage ich beide Sachen gerade in Kombination, weil es ist nämlich dann eben so, du bekommst deinen neuesten Auftrag auf der Karte dann angezeigt, wenn du quasi den Prolog gespielt hast und kommst dann ins eigentliche Spiel. Und da ist es dann so, dass du dir Wegmarker setzt, die du dann später in der offenen Spielwelt dann wieder als Linie siehst. Wenn du dich allerdings dran hältst, von Wegmarker zu laufen, weil dann wird immer erst die nächste Linie angezeigt. Und für mich ist es, um meinen Eindruck dazu zu schildern, tatsächlich so eine Erinnerung an frühere Wanderschaften. So, das kann zwischendurch mal so ein bisschen eintönig und monoton werden. Es gibt aber auch Sequenzen, vor allem jetzt am Anfang gab es die, wo Musik im Hintergrund eingespielt wird und die Kamera so leicht rauszoomt und es so eine sehr melancholische Musik ist, wo du so dieses Gefühl von Leere, aber auch so eine, ich stand auch mal an so einem Hang und war an dieses Bild von David Kaspar Friedrich erinnert.
Kaspar David Friedrich.
So rum. Weiß aber, was ich meine.
Ja.
Wo ich dann auch einfach mal kurz da gestanden habe.
Romantik.
Und so, genau, die Romantik ist quasi da so ein bisschen immer mal wieder da. Dann aber wiederum einfach so dieses durch die Gegend wandern. Das kann auch manchmal richtig. Also ich saß auch vorm Fernseher und dachte so, oh Gott, das ist so traurig und ich fühle mich so einsam. Und das ist, oh, ich würde, glaube ich, vielleicht gerade auch lieber was anderes spielen, aber ich muss da jetzt eigentlich gerade mal durch. Und dadurch, dass du zum Beispiel ja auch du hast ja dann Gepäck mit dabei und umso schwerer das wird, weil du zwischendurch auch verlorene Gegenstände von anderen Spielern bzw. von anderen Portern, also Leuten, die Sachen von A nach B bringen, einsammelst, hast du dann auch, musst du nämlich R2 und L2 zusammen gedrückt halten, damit er die Balance hält und dadurch hast du auch so dieses Gefühl, wie wenn man die Hände an den Rucksack legt und quasi beschwerlich irgendwo hinläuft. Das funktioniert halt super gut und wenn du dann irgendwann angekommen bist an so einem Punkt, wo du das dann abliefern musst, dann ist es so ein Gefühl von, oh, ich hab's geschafft und das ist jetzt gut. Und deswegen ist auch zum Beispiel der Privatraum, den Sam dann immer an den einzelnen Orten hat, wo du dich ausruhen kannst und so Traumsequenzen dann auch siehst, weil du dann da
Monster Energy trinken kannst.
Genau, Monster Energy trinken kannst, mal duschen kannst. Und
pinkeln.
Pinkeln, sehr wichtig, weil du kannst nämlich, du kannst pinkeln und dann wird aus deinem Urin werden kleine Handgranaten gebastelt, die du dann auf die PTs werfen kannst.
Wie ist deine Einschätzung zum Inventar und vor allem zur Menüführung? Hier habe ich nämlich auch sehr viel Kritik bekommen, unter anderem, Kritik gelesen, dass die Schriftgröße zu klein sei, dass die
Schriftgröße ist zu klein,
zu fuddelig sei und alles sehr umständlich.
Die Schriftgröße ist zu klein. Zu der Fuddeligkeit kann ich noch nicht so viel sagen, weil ich noch nicht so stark ausprobiert habe, zum Beispiel diese Kisten an verschiedenen Stellen meines Körpers ja auch zu platzieren oder solche Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch erst meine erste Leiter bekommen, wo du dann ja auch Sachen bauen kannst, also eine Leiter oder halt einen Haken, solche Sachen. Da habe ich mich bis jetzt noch nicht so stark mit auseinandergesetzt, weil ich am Anfang erstmal gesagt habe, okay, ich nehme irgendwie die Sachen, wie sie da sind und so. Und auch wenn ich irgendwie zu viel Kram hatte, dann habe ich es an andere Spieler weitergegeben. Das kannst du nämlich auch machen. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Es gibt natürlich jetzt schon Spieler, die mit dieser Spielwelt interagiert haben. Und immer wenn du eine neue Region ans Netz bringst, das ist nämlich dann im Verlauf des Spieles auch eine deiner Funktionen, dass du von Stadt zu Stadt ziehst und die im Endeffekt mit dem Internet verbindest. So eine Art Intranet für diese Städte. Und da ist es dann so, wenn du einen neuen Ort, quasi einen Turm, freigeschaltet hast, dass du dann Shiranet, so oder so ähnlich, auch verbunden bist und dann werden dir erst die Interaktion von anderen Spielern angezeigt, zum Beispiel, dass jemand einen Emoticon an einer Stelle hinterlassen hat, wo dann angezeigt wird, hier sind zum Beispiel gefährliche Wesen oder dass du eine Leiter von jemandem anderen nutzen kannst und das ist halt richtig schön, weil du erstmal in dieses Gefühl der Leere dieser Spielwelt reinkommen musst und dann immer, wenn du zum Beispiel, ich habe eine Leiter dann von Igor gefunden und habe mich total gefreut, dass er diese Leiter an dieser Stelle dann platziert hat und das war so ein Zeichen von, hier war jemand und da ist irgendwas. Das ist halt, darauf muss man sich erstmal einlassen. Es ist halt kein Spiel, wo du sagst, das macht super viel Spaß, sondern darüber, dass es erst sehr viel nicht Spaß macht, kommt gerade die Schönheit des Spieles heraus. Aber ich habe jetzt natürlich erstmal nur so 5-6 Stunden gestern Abend gespielt. Aber es ist immer dieser Kontrast eigentlich zu der Leere. Auch wenn dann diese Wesen ankommen, da habe ich mich unglaublich, also das war so, also mein Puls war irgendwie auf 180, das war so, ich muss da weg. Also auch die Vulnerabilität von Sam, der ja keine Waffe hat, sondern im Endeffekt einfach erstmal nur ein Postbote, ist klar, irgendwie den Körper von Norman Reedus hat, also muskulös ist, aber im Endeffekt sich nicht wehren kann und von dann irgendwie so einem riesengroßen Wal angegriffen wird und alles voll mit diesem schwarzen Wattenmeer ist, das funktioniert halt super gut.
Ich würde sagen, vielleicht fahren wir erstmal fort und du hältst uns auf dem Laufenden bezüglich deiner Spielerfahrung. Wir beabsichtigen ja dann auch nochmal eine ausführliche Rezension bzw. eine Koop-Rezension zu machen. Das wird aber noch etwas dauern, weil du musst es erstmal in Ruhe durchspielen.
Genau, das A und was mich interessieren würde, wäre tatsächlich euer Eindruck, wenn ihr es denn gerade auch anfangt zu spielen.
Nein.
Nein, nicht euer Eindruck, nicht dein Eindruck, den Eindruck unserer Hörerinnen und Hörer.
Ich würde lieber
das gerne. Musst du spezifizieren.
Warum möchtest du Death Stranding nicht spielen?
Also ganz ehrlich, das klingt super langweilig. Das klingt gar nicht nach irgendwas, was mich ansatzweise reizen würde. Ich habe kein Interesse daran, so aufgrund deiner bisherigen Schilderung. Ändert sich vielleicht noch, aber so jetzt so, nö.
Was ich noch ausgespart habe, ich mache es noch ganz kurz, der politische Kommentar ist total in your face, das ist manchmal ein bisschen nervig, aber finde ich gut, weil Kojima im Endeffekt einen kritischen Kommentar auf die Entwicklung in Amerika dort bringt. Dazu würde ich dann in der Rezension nochmal was bringen, zu einem vielleicht politischen Lesart von Death Stranding oder auch einer philosophischen. Ansonsten, ja, man muss sich darauf halt auch einlassen. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, da habe ich jetzt heute Abend, Freitagabend noch super viel Spaß. Und
ja, ich denke auch, das wird so ein Titel sein, der wird die Gemüter einfach spalten. Ganz selbstverständlich. Vor allem, weil es auch so ein Titel ist, und das ist ja schon bemerkenswert, das ist eine riesengroße Produktion. Ne? Also steckt unheimlich viel Geld drin, unheimlich viel Hype. Das ist ja schon seit 3-4 Jahren, glaube ich, wird das ja schon irgendwie gehypt und hochgehalten. Deshalb überrascht es mich überhaupt nicht, dass die Rezensionen so ein bisschen durchwachsen auch sind und dass viele Leute auch enttäuscht sind davon, weil sie sich vielleicht etwas anderes versprochen haben, etwas, was mehr Mainstream ist. Aber wie gesagt, darüber können wir ja nochmal genauer sprechen, wenn du dann Death Stranding tatsächlich durch hast. Weil ich würde nämlich auch noch eine kleine Rezension loswerden, und zwar zu Tokyo Dark Remembrance. Ist jetzt erst gerade diese Woche erschienen, auch das, hatten wir gar nicht dazu gesagt, natürlich war bis Death Stranding eine Rezension nicht stattfindet, mit Disclaimer. Natürlich haben wir hier ein Rezensionsmuster bekommen. Das ist auch der Fall bei Tokyo Dark Remembrance von Shirimochi. So, das ist ganz interessant, wenn man das Spiel startet, dann werden immer die Namen des Entwicklerstudios, des Publishers und sowas, die werden dann immer so ausgesprochen. Und dann ist dann so ein Ding. Shirimochi.
Was sagst du da?
Nils. Im Grunde würde man es jetzt, wenn man es Englisch aussprechen würde, würde man es als Cherry Mochi aussprechen.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die GameStar Death Stranding Rezension, wo sie die ganze Zeit Kojima Superstar.
GameStar? Das war doch nicht GameStar, das war doch Game 2.
Game 2?
Ah, Game 2.
Game 2.
Ja, ich bin schon völlig verwirrt. Es ist ein Tokyo Dark Remembrance, ist ein Konsolenport von Tokyo Dark, das also 2017 bereits erschienen ist. Ich habe es gespielt auf der Nintendo Switch, es ist aber auch eben auf der PS4 verfügbar. Und ich würde diese Rezension einfach kurz auffächern anhand dieses Genre-Mixes, den Tokyo Dark Remembrance darstellt. Ich nehme an, ihr kennt das nicht, ne?
Nope.
Ich glaube, ich habe kurz ein Meme dazu gesehen, dass es nämlich den Witz gab bei Diablo Lilith, das Bild dann, wo es dann hieß, stirbt am Ende durch die Hand des Helden, und bei Tokyo Dark irgendwie bringt irgendwie 72 Dämonen in die Welt. Ist das so? Ist das so ein 2D-Pixel-Spiel?
Pixel nicht, aber es ist im Grunde eine Mischung aus Visual Novel, also es wird sehr viel gelesen, an Point-and-Click-Adventure, ein entscheidungsbasiertes Spiel und ein Rollenspiel. Das ist die Kombination dieser vier Elemente von Tokyo Dark Remembrance.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich wollte gerade sagen, Stefan, leg dich doch mal fest, was ist das?
Ja, also ich kann mich schlecht festlegen, wenn das Spiel sich nicht festlegt. Aber das ist auch gut so, weil tatsächlich, also signifikanter Anteil ist Visual Novel. Es wird also sehr viel gelesen. Es geht um Detective Ito Ayami, die ihrem verschwundenen Partner nachspürt. Ich kann ja irgendwie kurz was sagen zu was Ereignissen, die in der ersten halben Stunde passieren. Ich denke, das gilt noch nicht als Spoiler, aber es ist klar, es ist ein sehr storylastiges Spiel, deshalb verrate ich danach dann nichts mehr. Ito Ayami spürt ihrem verschollenen Partner nach, was heißt verschollen, also ist kurz vorher verschwunden gegangen, und gerät, wird dann immer mehr hineingezogen in eine, ich sag mal, in einen mysteriösen Fall um ein Mädchen, das sie, die Protagonistin, vorher erschossen hatte, die aber auf irgendwelche mysteriöse Art und Weise wieder da ist und dann für das Verschwinden ihres Partners verantwortlich ist. Es geht also ziemlich schnell. Wir sind nur sehr kurz auf dem Terrain von, ich sag mal, geerdetem Krimi, und es geht sehr schnell in, ich sag mal, Mystery-Horror-Elemente hinein. Alles sehr, sehr surrealistisch. Also es ist eher ein Twin Peaks-Style, eine Twin Peaks-Style-Ermittlung als irgendwie Tatort. Man könnte es auch als Neo-Noir-Thriller vielleicht bezeichnen. Das hatte ich mir auch noch notiert. Dabei ist ein ganz zentrales Thema auch die fragile psychische Verfassung der Protagonistin. Ich schreibe meine Promotion über psychische Krankheiten in digitalen Spielen, und deshalb war das auch ein Titel, den ich unbedingt spielen wollte. Denn die Protagonistin ist sozusagen traumatisiert und wird entsprechend auch von Erscheinungen heimgesucht, von bei denen man nicht so ganz sicher sein kann, sind das jetzt Halluzinationen oder ist es tatsächlich irgendwelche okkulten Mächte, die da unterwegs sind. Das Ganze in der Anime-Optik, 2D-Perspektive, solide geschrieben, würde ich sagen, manchmal ein bisschen pathetisch, aber im Grunde eigentlich doch wirklich schön geschrieben, und vor allem gelingt ihm diese Balance aus Humor auf der einen Seite, so dieser alberne, oh, ein Katzencafé Humor. Es gibt ein Katzencafé und es gibt direkt daneben so ein Maid-Café mit Katzenthema. Und es ist dann, ja, also Tokyo Dark ist da so, entgleitet dann in so einen albernen Humor, um dann aber wieder zurückzugehen, umzuschlagen in wahlweise eine sehr tiefsinnige philosophische Reflexion oder aber wirklich ziemlich grausame Horrorsequenzen. Und das funktioniert sehr gut. Hat mich ein bisschen erinnert in seinem Stil an sowas wie Doki Doki Literature Club. Also in diese Richtung geht es. Die Adventure-Elemente sind dabei sehr zurückgenommen. Es gibt relativ einfache Rätsel, ne? Und du läufst dann quasi in diesen kleinen Arealen herum. Du musst beispielsweise Es gibt eine Sequenz im Police Headquarters, wo du als Ayami dann in die Spurensicherung eindringen musst und kannst dann so entscheiden oder kannst, wenn du klug bist, schaltest du vorher die Kameras aus und sowas und kannst dann mit einer Haarspange die Türe aufbrechen. Also im Grunde wie eine Visual Novel mit milden eingebauten Rätseln und Erkundungsmöglichkeiten. Jetzt besonders spannend wird es, wenn wir kommen zu den Entscheidungen. Und zwar ist es so, dass alles, was du tust, wird sozusagen getrackt. Es wird ständig ein neuer Autosave-Slot angelegt, sodass du nicht mehr manuell laden kannst, deinen Spielstand und Sachen wiederholen kannst. Das geht aber erst im New Game Plus, wenn du es einmal durchgespielt hast. Das heißt also, alles, was du tust, ist damit so festgelegt als Pfad. Und diese Entscheidungen fühlen sich mitunter durchaus gewichtig an. Sei es von kleinen Dingen bis hin zu aber wirklich jetzt Sachen, wo man wirklich merkt, hier ist klar so eine Abzweigung in der Erzählung. Das macht schon durchaus Spaß. Also vor allem, weil man dann nochmal mit einem anderen Blick daran geht und sich fragt, soll ich jetzt wirklich dieses oder jenes zu der Figur sagen? Soll ich jetzt wirklich diese oder jene Person unter Druck setzen? Da sind die Entscheidungen schon relativ klug implementiert. Und das Ganze wird dann noch zusätzlich dadurch verstärkt, und das ist dann die Rollenspielkomponente, durch das sogenannte Spin-System. Spin steht für Sanity, Professionalism, Investigation und Neurosis. Professionalism und Investigation sind beides so Attribute, die du einblenden kannst, wie in so einem Character-Sheet. Diese Attribute verändern sich je nachdem, was du tust. Wenn du während deinen Ermittlungen zum Beispiel dich dazu entschließt, ein bisschen Sake, von dem du ja vorhin gesprochen hast, ein bisschen Sake zu trinken, dann wirkt sich das negativ auf deinen Professionalism aus. Wenn du sehr klug irgendwie alles untersuchst, dir alles sehr genau anschaust und gut kombinierst, dann steigt dein Investigation-Wert. Und die beiden Werte, die für die psychische Verfassung relevant sind dann Sanity und Neurosis. Auch spannend, dass es einfach mal zwei Werte sind. Als wenn ich ein Sanity-Meter schon genügen würde. Die Sanity ist nämlich ein Wert, der bei der Konfrontation mit schlimmen Dingen sozusagen fällt. Oder bei exzessiven Halluzinationen. Und den man steigern kann, indem man Psychopharmaka nimmt. Das allerdings geht dann wieder auf Kosten der Investigation. Also man verliert sozusagen etwas an Geistesschärfe, ist dafür aber in einer etwas stabileren Verfassung. Und Neurosis ist letztendlich auch spannend, weil ihr kennt das, wenn ihr Point-and-Click-Adventure spielt und man klickt einfach alles erstmal an. Man klickt einfach überall alles an und geht dann hin und her und dann nochmal, ach guck mal, mit dem rede ich nochmal und guck, ich rede einfach so lange mit ihm, bis er irgendwie was Neues sagt oder sowas oder bis ich merke, es wiederholt sich. Das wird über den Wert Neurosis getrackt, weil wenn du immer wieder dasselbe machst oder ziellos durch die Gegend läufst oder eine Figur immer wieder dasselbe fragst, dann steigt dein Neurosis-Wert. Und du wirst dann mit der Zeit verrückt quasi.
Finde ich aber auch gut, weil die Neurosen sind ja nicht unbedingt in Verbindung mit Verrücktheit, oder?
Ja, es wäre so eine allgemeine Interpretation des neurotischen Verhaltens. Ja. Auch wenn du in einem Areal die ganze Zeit hin und her läufst oder sowas. Oder irgendwie immer wieder, Entschuldigung, irgendwas anstarrst.
Aber steigert sich die Geistesschärfe über die Neurosen? Nee.
Nein.
Das wäre nämlich noch interessant gewesen, weil ich habe nämlich zwei Assoziationen dazu im Kopf. A, Monk, der Detektiv, der super gut ist, weil er einfach so viele Zwangsneurosen hat. Und dann gab es auch noch eine Serie, das war ganz spannend, wo die Protagonistin darauf verwiesen hat, dass sie auf ihren Psychopharmakas einfach nicht so gut funktioniert, sondern dass gerade ihre Verrücktheit das ist, was sie zur guten Künstlerin, also einfach als Mensch irgendwie ausmacht. Und dass sie eigentlich ihrer Verrücktheit eher, also das, was gesellschaftlich dann quasi als Verrücktheit wahrgenommen wird, also da ging es vor allem um sexuelle Freizügigkeit und solche Geschichten, finde ich nämlich eigentlich eine ganz, ganz spannende Idee, zu sagen, über eine Anpassung an Gesellschaft, über Psychopharmaka funktioniert halt die Geistesschärfe nicht so gut.
Ja, das ist tatsächlich, das ist ein relativ etablierter Topos. Homeland wäre da so ein klassisches Beispiel, wo die Ermittlerin unter Psychopharmaka schlechter ermitteln kann, weil sie leidet unter Paranoia. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ihre Diagnose ist, aber sie kann eben mit dieser Paranoia dann besser ermitteln, weil sie die Zusammenhänge besser sieht und sowas. Das ist die klassische Forschung des Supercripples, ne? Also wo man sozusagen davon ausgeht, dass zum Beispiel Blinde können in die Zukunft sehen, Leute, die irgendwie unter einer Paranoia leiden, können besser kombinieren, sowas, ja. Das ist also auch ein Stereotyp, auch eine Form des Stigmas. Ist tatsächlich hier nicht ganz so stark ausgeprägt in Tokyo Dark, weil im Grunde die Protagonistin keine übernatürlichen Fähigkeiten hat, sondern sie hat eher, sie interagiert eher mit Gegenständen, die ihr Zugang zu einer okkulten Sphäre ermöglichen. Ja.
Also mit Fetischen.
Ich kann tatsächlich, ich sag da lieber nichts weiter zu, weil ansonsten wird es zum einen zu ausführlich und zum anderen auch spoilerlastig. Ich kann aber sagen, dass Tokyo Dark Remembrance sich meiner Ansicht nach wirklich lohnt. Es ist ein, wie ich finde, sehr gelungener Genre-Mix, eine gute Visual Novel mit einigen technischen Problemchen vielleicht behaftet und einigen Unzugänglichkeiten, auch in der Controller-Steuerung. Das ist nicht ganz so optimal. Aber im Großen und Ganzen ist es das durchaus wert, es zumindest einmal durchzuspielen und eines von diesen, ich glaube, 11 Enden dann freizuschalten, dauert ungefähr 7-8 Stunden. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, wie viel es kostet, aber ich nehme an, es wird so um die 20 Euro liegen auf der Nintendo Switch oder PS4. Also wenn ihr, liebe Leute, Lust darauf habt, dann kann ich das durchaus empfehlen, vor allem wenn man sich für die Konstruktion psychischer Krankheiten interessiert. Und man erkundet Tokio.
Soll ich noch eine kurze Elevator-Rezension zu Afterparty geben? Ja. Elevator in dem Sinne von, sie dauert nur eine Aufzugfahrt lang.
Mhm, ein Elevator-Pitch zu Afterparty. Ja, ich bin gespannt auf Afterparty. Es ist der spirituelle Nachfolger von Oxenfree, ne?
Ja, ich gucke nämlich jetzt hier mal auf diese Uhr, die da langläuft und sage was zu Afterparty in möglichst unter einer Minute. Afterparty ist das zweite Installment von den Leuten von Oxenfree, von Night Studios dürfte das sein. Und diesmal kein Disclaimer, ich habe es mir selbst gekauft. Es geht darum, Milo und Lola sterben kurz nach ihrer Graduiertenparty vom College. Sie wissen nicht, warum sie jetzt gestorben sind. Sie befinden sich aber in der Hölle und der einzige Weg, um aus der Hölle herauszukommen, ist es, Satan in einem Trinkwettbewerb zu besiegen. Um dorthin zu kommen, müssen sie erstmal auf die Party kommen und dementsprechend andere Dämonen in Trinkwettbewerben, Tanzpartys und so weiter besiegen. Das Ganze klingt erstmal irgendwie nach einem Trinkspiel und einem Partyspiel, ist es aber nicht, sondern es ist ein schönes Spiel über Freundschaft, über die eigenen inneren Dämonen, übers Aufwachsen und dem Verhältnis zu den Eltern und den beruflichen Entwicklungen, also im Endeffekt eigentlich eine Seelenschau von Milo und Lola. Und was ein besonderes Highlight ist, ist übrigens Wormhorn. Das ist unser persönlicher Dämon. Der wird von der Stimme von, ich glaube, sie hieß Alex, aus dem ersten Teil Oxenfree auch gesprochen und hat die Persönlichkeit von dem kleinen Mädchen aus Bob's Burgers und die Appearance so ein bisschen von der Grinsekatze. Und das war meine Minute. Weitere Rezensionseindrücke dazu werdet ihr auf
Pixel. Sag nur wenigstens ganz kurz, ob du es empfiehlst oder nicht.
Tja, ich war mit meinen eine Minute.
Das war jetzt reine Deskription. Ja. Also.
Ja, genau, das war die Deskription. Ich empfehle es, weil es ist im Endeffekt, wie gesagt, eigentlich eine Geschichte über Freundschaft, über das Erwachsenwerden, über. Und es hat einen unglaublich schönen Stil, der so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen Tim Burton-esque ist, aber einfach eine schöne Darstellung der Hölle, einfach auf so eine Art 80er-Jahre-Party, obwohl es nicht in den 80ern spielt, Geschichte. Die Stimmen sind teilweise groß, also zum Beispiel von Satan oder von Wormhorn. Es macht einfach auf der einen Seite sehr viel Spaß, auf der anderen Seite ist es aber halt auch so eine Seelenschau. Und ich werde aber dazu aber auch noch eine Rezension veröffentlichen, die ist schon so fast fertig und nochmal in der Korrektur auf pixeldiskurs.de, wo ich dann nämlich zum Beispiel auch noch mehr dazu sage, ob ich es empfehle oder nicht. Und wem ich es empfehlen werde, das werdet ihr dann dort finden. Ich wollte es nur möglichst kurz machen.
Eine Empfehlung mit Einschränkung. Was wir unbedingt empfehlen können, ist der Weg in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den folgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Ach, guck mal, ich habe meinen Sound noch an. Schön. Ich muss putzen, sagt es mir. Putzen.
Ja, fangen wir an, Stefan.
Das mache ich.
Dahinten könntest du hier bei mir noch zu Hause, Carsten hier bei mir zu Hause, könntest du noch mal eine Runde, könntest du ein bisschen Staub wischen.
Nur ein bisschen Housekeeping machen, ne? Vom Podcast-Housekeeping zum
echten Housekeeping.
Feucht durchwischen. Durchswitchen.
Durchswitchen.
Okay, Tobi, beginne du doch mal mit einem Update, welches du mitgebracht hast. Nummer 1.
Im Anschluss an Jan Böhmermanns Performance Licht an, die ich großartig fand und auch nochmal für euch in die Shownotes verlinkt habe, damit ihr auch hier wisst, worum es geht, habe ich mir überlegt, ich mache doch auch nochmal das Licht an in der Gaming-Szene und schaue mir an, ob es ein Update zu der Geschichte um Halle gibt. Wenn ihr euch erinnert, wir haben berichtet im Pixeldiskurs Podcast 159 über das Attentat in Halle. Ein Täter hat versucht, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur einen Massenmord in einer jüdischen Synagoge zu begehen. Das hat er dann nicht geschafft aufgrund einer stabilen Tür. Stattdessen hat er dann eine Passantin und einen Gast in einem Dönerrestaurant umgebracht. Diese Tat löste zahlreiche Debatten um Rechtsradikalismus, aber auch um digitale Spiele, Spieleplattformen wie Steam und die dortigen Foren aus. Und ich habe jetzt einfach mal geschaut und die aktuellen Einträge in der Presseschau-Chronik diese Woche gesichtet und ihr findet diese auch natürlich gebündelt in den Shownotes. Ich fasse entsprechend jetzt zusammen. Den ersten Beitrag, den ich gerne erwähnen möchte, ist der von Annette Kahane unter dem Titel Ein Hase mit rosa Punkten. Ihre Kernaussage ist im Endeffekt, dass die Bundesregierung hilflos ist gegenüber Nazis in Gaming-Communities. Was hat das jetzt mit einem rosa Hasen zu tun, fragt ihr euch gegebenenfalls, beziehungsweise einem Hasen mit rosa Punkten. Sie steigt in den Artikel folgendermaßen ein. Zitat. Über dem Bildschirm rennt ein Hase mit rosa Punkten. Zui, 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 tak, tak, kreisch, plopp, tot. Ein Befehl aus dem Off, weiterrennen, da sind noch mehr. Du hast jetzt 200 Punkte, wenn du einen Bonus willst, musst du 30 Ziele erwischen. Der Hase mit rosa Punkten rennt weiter, er wird sie alle erwischen. Gemeint ist jetzt hier an dieser, also Zitat Ende, gemeint ist jetzt hier an der Stelle ein Ego-Shooter. Ich konnte leider nicht herausfinden, was dieser Hase mit rosa Punkten ist. Ich habe gestern nochmal irgendwie dieses Lama aus Fortnite gesehen, aber das ist eigentlich ein rosa Lama mit Punkten. Man weiß es nicht, ich habe Twitter dazu aufgerufen. Falls ihr wisst, was da gemeint ist, schreibt es bitte in die Kommentare.
Das ist ein Moorhuhn-Spiel.
Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Im Endeffekt geht es ihr jetzt aber um den Punkt, kurz zu erklären, wie ein Ego-Shooter funktioniert aus ihrer Perspektive. Und das, was sie jetzt macht, ist, dass sie an dieser Stelle drei Punkte nämlich kritisiert. A, Spieler, Spiele und Spieleplattformen. Nämlich sie sagt, A, Prämisse 1, Spieler geben den Spielen erst ihre Bedeutung. Zitat, es sind die Spieler, die ihren Spielzügen eine Bedeutung einhauchen wollen. Dann auch die Kritik an solchen Spielen. Die Spiele sind martialisch, dämlich und dumpf. Spieleplattformen. Kritisiert sie, Zitat, Dampf, Steam. So heißt die Plattform, auf der Online-Spiele laufen und wo in Foren dann wirklich der Dampf abgelassen wird, wo sie dann auch zu dem Punkt zur Radikalisierung und zu unserem Kontext des Themas kommen, nämlich wer hier landet, ist dabei, sich zu radikalisieren. Und jetzt kommt sie nämlich auf ihre eigentliche Kritik, nämlich, dass sie darauf verweist, dass die Justizministerin Christine Lambrecht einen Gesetzesentwurf bzw. ein Maßnahmenpaket gegen Hass im Netz Ende des Jahres beschließen will. Dort die wesentlichen Punkte, Plattformen sollen bezüglich Sperren, Löschen und Verfolgen weitergehend in die Pflicht genommen werden. Das BKA soll aufgestockt werden, um dabei zu unterstützen und das Waffengesetz soll verschärft werden. Sie kritisiert jetzt daran, A, Punkt 1, Waffen gibt es eh im Darknet, also das heißt, es bringt nichts, wenn wir das Waffengesetz verschärfen, die Nazis haben auch ihre Waffen entsprechend schon, als auch Hassbotschaften werden schriftiert. Da kommen wir nämlich dann wieder zu dem Hasen mit den rosa Punkten zurück. Wenn die Szene sich darauf einigt, dass der Hase mit rosa Punkten das Symbol für Judenmord ist, was machen die Behörden dann, die rosa Punkte zählen? Das heißt, im Endeffekt macht sie...
Ich schaue so kritisch. Ich habe unheimlich Probleme, gerade irgendwie mitzukommen.
Ja, ich kann nicht folgen.
Ich weiß nicht, ob das an deiner Zusammenfassung liegt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das liegt an der Argumentationsstruktur des Artikels, weil ich kann da bei fast keinem Punkt irgendwie kann ich sagen, okay, das klingt für mich nachvollziehbar.
Vielen Dank. Der Artikel ist unglaublich kritisiert worden in den Kommentaren und ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, ihr zu folgen, weil A macht sie so einen Rundumschlag zur Gaming-Community, um dann zu diesem Gesetzesentwurf zu kommen, der mit der Gaming-Community nichts zu tun hat und macht dann irgendwie so eine komische Kritik auf, nämlich wenn die Szene sich darauf einigt, dass der Hase mit rosa Punkten für Judenmord steht, was soll dann die Polizei dann machen, wo man auch sagen würde, da hast du nicht verstanden, wie Nationalsozialisten ticken, weil die brauchen schon auch irgendwie ein Symbol, was irgendwas mit ihrer Ideologie zu tun hat. Also die 88 zum Beispiel oder irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hier Reconquista, die Identitären. Mit diesem Symbol, mit dem Pfeil nach oben, was ja auch auf die persischen Kriege und so weiter verweist und irgendwie auf ein Volk, was sich wehrt und solche Geschichten. Also das funktioniert halt so nicht.
Außerdem funktioniert das Argument auch nicht, weil es ja auch spieleunabhängig ist. Also es kann sich ja jeder Mensch irgendwie darauf einigen, dass jedes Symbol in Gott weiß welchem Kontext, in einem Film oder sonst wo im Leben für irgendwas steht und da kann niemand was gegen machen. Das ist ja wohl albern.
Ich würde tatsächlich sagen, wir haben das Thema schon differenzierter besprochen, als es in dem Artikel besprochen wird, wenn ich das richtig sehe. Also in unseren vorherigen Podcast-Folgen, in der, ich glaube, vorletzten, also in 59, 159 und 160. Deshalb macht es wahrscheinlich wenig Sinn, das nochmal, darauf nochmal einzugehen und nochmal begründen zu müssen, wie genau die Zusammenhänge gegebenenfalls unserer Einschätzung nach bestehen.
Genau. War aber ein relevanter Artikel, weil er halt in der Frankfurter Rundschau erschienen ist auf der Online-Plattform und dementsprechend halt schon eine gewisse Reichweite hat. Ich war nur echt erschreckt, dass es solch einen Artikel noch gibt, wo so ein komisches Intro ist.
Bei Steam lässt man Dampf ab, weil das heißt ja Steam.
Ja, genau.
Ja, und wer dieses, da landet, der radikalisiert Spiel. Sich.
Und was noch mit dazu kam, ich wollte es jetzt gar nicht so lange besprechen, sondern erstmal einfach nur deskriptiv beschreiben, was sie halt macht. Und dann könnt ihr gerne in den Kommentaren auch eure Kritik da ablassen. Also, liebe
Hörerinnen und Hörer, könnt ihr mal euren Dampf ablassen, obwohl wir nicht Steam sind.
Genau, aber wenn ihr euren Dampf ablasst, dann seid ihr schon dabei, euch zu radikalisieren. Pixeldiskurs ist Radikalisierungsplattform Nummer 1.
Den Punkt, das Waffengesetz zu verschärfen, bringt nichts, weil die Leute kaufen sich halt ihre Waffen im Darknet, ist so ein bisschen so, ja, wir können halt eh nichts machen, dann machen wir halt nichts. So, das heißt aber im Endeffekt ja, wenn du gegen das Waffengesetz verstößt, kriegst du höhere Haftstrafen und so weiter. Und auch, dass das Angebot auf dem Darknet noch mehr stärker verfolgt wird und so weiter und so fort. Also das finde ich halt schon so ein bisschen eine ziemlich platte Kritik. Gab es auch wunderschöne Kommentare dazu. Aber der zweite Eintrag in dieser Chronik, wir nähern uns dem ganzen Thema nämlich dann auch nochmal forschungsseitig, ist nämlich auch der Forscher, der Extremismusforscher Florian Hartleb im Interview mit Johanna Daher, die das Interview für den MDR geführt hat. Er kritisiert nämlich jetzt die Polizeiarbeit in Sachen Cyberkriminalität, aber wie gesagt eher aus einer universitären, akademischen und vielleicht fundierteren Position. Er macht nämlich auch wieder jetzt hier ein paar Punkte auf, die ich jetzt einfach kurz anreißen würde. Das ganze Interview findet ihr dann auch in den Shownotes. Nämlich, er sagt, die Sicherheitsbehörden haben damals bei dem Täter in München schon weggeschaut. Wir wissen da ja auch jetzt erst, also wir wissen das jetzt offiziell, dass das auch eine rassistische Tat war und dass sie als solche eingestuft wird. Als auch, wir haben einen neuen Tätertypus, nämlich den Lonely Wolf. Dieser ist sozial isoliert und digital vernetzt. Darauf muss man sich halt jetzt irgendwie auch mal stärker beziehen. Und er sagt, eben auch, dass es einen Bedarf gibt, dass die Gamer-Branche, nennt er das hier, genauer ins Visier genommen wird. Denn es ist immer noch nicht politisch angekommen, dass man sich mit dieser Gamer-Subkultur beschäftigt. Außerdem sagt er aber, es ist schwierig zu pauschalisieren. Man hat es jetzt hier im Endeffekt mit einer Auseinandersetzung zu tun, quasi die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und einen dritten Punkt, den ich gerne noch machen würde nach diesem Interview, nämlich, wenn euch das interessiert, wie rechtsradikale oder reaktionäre Gruppen im Internet und darüber hinaus radikalisieren bzw. rekrutieren, dann möchte ich euch gerne das Buch von Julia Ebner, Radikalisierungsmaschinen, nicht empfehlen, sondern darauf hinweisen, dass es dieses gibt. Dort hat sie nämlich, glaube ich, 12 verschiedene radikale Gruppen von innen, also investigativ, untersucht und ihre Ergebnisse dort präsentiert, und dort geht es halt zum Beispiel auch um Discord-Channels, um YouTube-Kanäle und so weiter und so fort. Also alles, was jetzt hier eigentlich diskutiert wird, hat sie schon beleuchtet. Das Buch ist jetzt im September, glaube ich, erschienen.
Super, vielen Dank für diesen Buchhinweis. Ich würde sagen, wir springen mal in ein ganz anderes Thema. Nummer 2. The Most Surprising Video Game Predictions from a Decade Ago von Colin Campbell auf polygon.com. Die 2010er Jahre neigen sich ja dem Ende. Das ist auch was wir nochmal gegen Ende des Jahres selbst in unserem Podcast aufgreifen können. Es werden jetzt natürlich allerorten auch Rückblicke auf die vergangene Dekade veröffentlicht. Es geht also jetzt weniger um Rückblicke auf das letzte Jahr, so wie das üblicherweise der Fall ist, sondern einen Rückblick über die letzten 10 Jahre. Und Colin Campbell von Polygon hat sich hier die Mühe gemacht und hat alte Artikel von 2009 durchgeschaut, um die Voraussagen der Industrie-Insider einem Faktencheck zu unterziehen. Ich will dazu vorab sagen, dass also so überraschend, wie es im Titel angekündigt ist, also The Most Surprising Predictions, ganz so überraschend fand ich die Vorhersagen jetzt nicht, aber doch zumindest, ich sag mal, das ist so was gut wäre für den Subreddit Mildly Interesting, wie ich finde. Er schlüsselt das Ganze in 5 Kategorien auf, und zwar erstens in Technologie und Grafik, zweitens Eingabegeräte und Steuerung, drittens Konsolenmarkt, also Console Wars nennt er es, und viertens Industrie und Verkauf und fünftens Kultur und Diversität. Bei Technologie und Grafik In der ersten Kategorie waren scheinbar einige Entwickler 2009 sehr optimistisch. Hier gibt es ein Zitat. In-game graphics will approach photorealism to a degree we see now in movies like Avatar, wrote one journalist. It will be hard to distinguish them from reality. Zitat Ende. Das ist also diese sehr alte Vorstellung auch davon, dass man dann, ne, 2009, ja, in 10 Jahren werden wir fotorealistische Spiele haben. Das ist offensichtlich nicht eingetreten. Also wir haben in den letzten 10 Jahren große Fortschritte auch im Bereich von VR etwa zu verzeichnen. Aber Fotorealismus, insbesondere bei VR, ist bei weitem nicht erreicht. Die größten Fortschritte, schreibt Colin Campbell, haben wir in der Beleuchtungstechnologie und im Berechnen von Schattenwurf erzielt, nämlich beispielsweise durch das Real-Time-Raytracing, was jetzt in den künftigen Konsolengenerationen als Standard unterstützt werden wird.
Und denke an die Pfütze. Die Pfütze in Spider-Man. Die
Pfütze in Spider-Man, richtig, genau, was nochmal ein Downgrade oder sowas gab, ja. Außerdem, ein weiteres Zitat aus einer weiteren Prediction. I expect us having conversations with incredibly realistic NPC voices, while having no requirement for massive amounts of voice acting and intelligent understanding of what the player is saying. Zitat Ende. Also quasi die Vorstellung davon, dass man dann wirklich mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren können wird im Jahre 2020. Ja? Das war sozusagen die Zukunftsvision.
In Spielen jetzt aber.
Ja, wir sprechen jetzt von Games. Auch das ist aber nicht eingetreten. Also,
ja gut, weil also künstliche Intelligenzen, mit denen ich kommuniziere, mit, ich nenne sie jetzt nicht, um sie nicht alle zu aktivieren, ist ja schon eingetreten. Nur diese Technologie ist noch nicht in Spielen von.
Man macht es eigentlich keiner. Nee. Das sind aber auch keine künstlichen Intelligenzen. Das hat als Künstler, hat ja nicht, ist, also.
Ja, es ist ein Sprachassistent.
Sprachassistenten haben nicht die, recht, ja. Die haben keine künstliche Intelligenz. Zumindest noch nicht.
Was glaubst du?
Also, auf jeden Fall ist es so, dass, also, Voice Acting ist nach wie vor relevant und, von einer künstlichen Intelligenz, die ihren Namen verdient, sind wir nach wie vor auch im Jahre 2019, 2020 sehr weit entfernt. Ja. Dass wir erstmal zu Technologie und Grafik.
Ich wäre auch immer noch dabei, die nicht künstliche Intelligenz durchaus in Frage zu stellen, wenn ich da so ins Weiße Haus schaue.
Nummer 2 wären Eingabegeräte und Steuerung. Kurz, um sich in diese Situation reinzuversetzen, in 2009, was war da eigentlich los? Die Wii war enorm erfolgreich. Sony und Microsoft haben gerade ihre eigenen Eingabegeräte mit Bewegungssteuerung veröffentlicht. PlayStation Move und die Microsoft Kinect. Wobei die Kinect ja auch, die wurde ja damals auch als Revolution gefeiert und dann relativ schnell auch wieder fallen gelassen. Auch PlayStation Move kommt hauptsächlich in Kombination mit PlayStation VR zum Einsatz, so eben auch wie die meisten anderen Bewegungssteuerungsmöglichkeiten. Tatsächlich ist der klassische Controller nach wie vor sehr weit verbreitet, was man 2009 nicht unbedingt annahm für das Jahr 2020. Man könnte vielleicht sagen, dass mit der Switch Nintendo möglicherweise, abgesehen von VR, die einschlägigsten Bewegungssteuerungsfortschritte gemacht hat. Auch war 3D ein großes Versprechen. 2009 kam, also es war sozusagen die Zeit, in der, wenn ihr euch noch erinnert, die 3D-Fernseher wirklich marktauglich waren, sodass man sich relativ easy einen 3D-Fernseher anschaffen konnte. Der 3DS lief ziemlich gut. Aber hier ist es zum Beispiel so, dass Campbell auch darauf hinweist, also diese 3D-Funktionalität des 3DS wurde von vielen Personen eher als randständig betrachtet. Das war jetzt wohl scheinbar nicht unbedingt ein wesentliches Kriterium für den Erfolg. Viele haben diese 3D-Funktionalität auch einfach direkt ausgeschaltet. Auch 3D-Fernseher sind bei weitem nicht so verbreitet, wie man es damals erwartet hat. Die wenigsten Leute sitzen zu Hause und schauen irgendwie Filme in 3D, sondern die meisten von uns schauen immer noch ganz klassisch 2D-Filme ohne Brille auf der Nase. Oder ohne 3D-Brille auf der Nase. Entschuldigung, ich will keine Brillenträger diskreditieren.
Zieh die Brille für den Film aus.
Wie ist es eigentlich mit dem Konsolenmarkt, Nummer 3? Hier sind tatsächlich die meisten Voraussagen eingetroffen. Damals war so die Idee in Bezug auf Streaming, Zitat, Streaming technology like OnLive will mean you can stream any game from a massive data center to a set-top box and pay a monthly subscription. Ja, also Game Streaming war auch eine große Zukunftsvision. da ist es tatsächlich so, also Google Stadia erscheint noch in diesem Monat, ist drauf und dran, dieses Versprechen einzulösen. Es ist noch nicht ganz klar, wie sich das im Alltagsgebrauch durchsetzen wird, ob tatsächlich sich diese Begeisterung so durchzieht. Es bleibt deshalb abzuwarten. Aber es ist immerhin, also der Ansatz von Game Streaming ist heute wesentlich stärker und wird auch immer stärker werden. Ne? PlayStation Now ist zum Beispiel jetzt auch nochmal, hat auch nochmal so einen Vorstoß gewagt.
Ja, ich erwarte, dass die Breitbandausbauproblematik in Deutschland dem Ganzen so ein bisschen das Genick bricht.
Ja, zumindest einen Dämpfer versetzt, auf jeden Fall, ja. Auch wurde der Eintritt von Apple in die Games-Branche wurde 2009 ebenfalls bereits erwartet. Zitat aus 2009: Sony and or Xbox might face declines over the next decade, opening the door for another console manufacturer to get in on the action. My guess would be Apple. Zitat Ende. Also Apple hat zwar keine eigene Konsole veröffentlicht, danach sieht es auch erstmal nicht aus, aber mit Apple Arcade eben einen wichtigen Vorstoß in den Spielemarkt gewagt.
Und den App Store.
Ja, und tatsächlich wurde 2009 die Switch bereits vorhergesagt. Zitat: One business exec smartly anticipated Nintendo Switch with a prediction of, jetzt Zitat im Zitat, the disappearance of a clear distinction between home consoles and handheld consoles. Zitat Ende. Das ist smart. Hm? Ich bin mal gespannt, was uns da so einfällt dann als Voraussagen. Nummer 4 dann zur Industrie und Verkauf. In 2009 war die Voraussage, dass es keine Disc-Verkäufe in Spielen mehr geben wird im Jahr 2020. In der Tat ist der Verkauf von Discs auch stark zurückgegangen. 2009 lag der Anteil von Disc-Verkäufen bei 80%. In 2018, also jetzt im letzten Jahr, waren es 17%. Das ist also ein drastischer Rückgang. Auch haben Indie-Games in 2009 eine deutlich kleinere Rolle gespielt. 2009 gab es noch keinen Super Meat Boy. Es gab auch noch kein Limbo. Ja, diese Titel sind erst 2010 erschienen. Und trotzdem war aber diese Konkurrenz zwischen Mainstream-Titeln und Indie-Games Teil auch einiger Voraussagen. Und abschließend dazu zu Kultur und Diversität. In 2009 herrschte noch sehr stark auch die Erwartung, dass Computerspiele ihr Stigma ablegen werden oder auch Personen, die sich mit diesen Spielen befassen. Das ist auch zu großen Teilen geschehen. Ja, also sozusagen dieses berühmte Mantra des Ankommens von Spielen in der Mitte der Gesellschaft. Das ist auf jeden Fall ein Prozess, der sich weiter fortsetzt. Was allerdings nicht vorausgesagt wurde, ist, dass es einen massiven Backlash gegenüber progressiven Bestrebungen, etwa in Bereichen von Diversität und Inklusion geben wird. Gamergate beispielsweise fand ja 2014 statt, das war im Laufe der letzten 10 Jahre. Und der Streit um den Begriff des Gamers überhaupt ist natürlich etwas, was nicht antizipiert wurde, sondern man war da eher noch so in der Situation, dass man noch einen sehr progressiven Push eigentlich hatte.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen analog zu den Entwicklungen, die wir auch mit dem Internet hatten, im Sinne von, dass wir erstmal alle große Hoffnungen hatten als Demokratisierungselement und im Endeffekt, also ich will nicht sagen, Twitter führt uns in den Faschismus, aber die Dialektik des Internets und der Spielekultur ist so ein bisschen parallel. Die Hoffnungen sind groß und am Ende hast du dann sowas wie Gamergate.
Ja, das stimmt in der Tat. Wir können uns ja mit diesen Predictions dann nochmal gegen Ende des Jahres in Ruhe befassen und vielleicht unsere eigenen Vorhersagen für das Jahr 2030 dann in unserer Neujahrsfolge oder Silvesterfolge oder sowas vielleicht machen.
Was ich wunderschön finden würde, wenn wir dann 2030, wenn dieser Cast natürlich noch existiert, noch einmal zusammenkommen und dann unsere Prediction nochmal irgendwie so
nochmal überprüfen,
rückschauen.
Und dann irgendwie so eine Riesenwette oder sowas abschließen. Da gibt es irgendwas zu gewinnen. Ein Gewinnspiel, aber das wird erst in 10 Jahren aufgelöst.
Ja, wunderschön.
Das sperrigste Gewinnspiel überhaupt. Ich würde aber sagen, wir begeben uns ins Thema der Woche, denn dann sprechen wir nämlich über den Artikel, Natascha, den du mitgebracht hast. Ich würde sagen, ich bastle hier einfach mal kurz eine kleine Überleitung zusammen. Ich habe mal ein Gitarrenstück aufgenommen, was ursprünglich mal dafür gedacht war, für Audioartikel auf pixeldiskurs.de, also aufgelesene Artikel. Das hat es, glaube ich, nicht wirklich gegeben. Diese Idee ist nicht wirklich umgesetzt worden. Vielleicht passiert das ja irgendwann nochmal, aber das sollte jedenfalls das Intro für die Audioartikel auf pixeldiskurs.de werden.
Das kann ich dir predikten. Das wird nicht passieren.
Thank you. unser Thema der Woche kommt heute von Natascha. Du bist ein bisschen krank, ne? Du sitzt ja hier eingewickelt in so eine Decke.
Ja, ich sorge schon die ganze Zeit unbeabsichtigt für unkonzentriertes Verhalten und Lachen, weil ich in so einen Schlafsack eingemummelt bin bis über den Kopf und aussehe wie so eine riesige Socke. Ja. Aber man hält halt durch, ne?
Aber ich würde ihr nicht trauen. Ich glaube, es hat sie jemand nach 12 Uhr mittags, 12 Uhr mitternachts gefüttert. Und das ist jetzt so dieser Beginn dieses Verpuppungsprozesses. Und am Ende haben wir so Gremlins, die Tascha-Gremlins, die dann hier so rumlaufen und hier für Chaos sorgen.
Das kann ich aber auch so. Dafür brauche ich gar keine merkwürdigen Nachkommen. Das kriege ich ganz alleine hin.
Bring doch mal ein bisschen Chaos in unsere Sendung in Form dieses Themas der Woche.
Genau, ich hatte für die Presseschau eigentlich was vorbereitet, ausnahmsweise mal. Ich bin nicht immer faul. Und zwar ein Artikel vom doch nicht so ganz toten Kotaku.com. Ian Walker hat den veröffentlicht. Und zwar YouTubers Lifetime Fortnite Ban opens conversation about fair punishments for cheating. Da geht es darum, dass Jarvis Katari, das ist ein Content Creator, der halt hauptsächlich Fortnite Content macht oder ausschließlich, 17 Jahre jung, 2 Millionen Abonnenten, der wurde lebenslang von Fortnite gebannt. Und aufgrund der Tatsache, dass er ein Video veröffentlicht hat, in dem er mit einem Aimbot spielt. Das ist weiß wahrscheinlich jeder, aber trotzdem nochmal ein Programm, mit dem man halt schnell und präzise Headshots verteilen kann, ohne zielen zu müssen. Und solche Programme, solche Drittanbieter-Cheating-Programme sind selbstverständlich verboten. Er widerspricht den Nutzungsbedingungen von Fortnite und dementsprechend ist der Bann auch jetzt nicht sonderlich überraschend. Er hat zwar in seinem Video, was mittlerweile gelöscht ist, aber man kann es immer noch über Fremduploads sehen, er hat vermehrt darauf hingewiesen, dass es verboten ist, sowas zu benutzen und dass man auch gebannt wird, wenn man solche Programme nutzt. Und hat auch extra für dieses Video einen neuen Account erstellt, weil er dann halt auch sagte, ja, ich werde hundertprozentig auf dem Account gebannt, weil ich einen Aimbot benutzt habe.
Er hat sogar auf einem anderen PC gespielt.
Genau. Und es kam dann halt auch tatsächlich so, dass er eben einen lebenslangen Fortnite-Ban bekommen hat. Er hat dann bei YouTube eine Entschuldigung veröffentlicht, ein Entschuldigungsvideo und die Verantwortung für den Ban auch übernommen, weil er ist ja nun mal selbst schuld. Und sagte aber, ihm wären die Konsequenzen nicht bewusst gewesen. Er war auch sichtlich mitgenommen, also man hat das schon gemerkt, dass ihn das auch sehr schwer trifft, dieser Ban. Und ja, es ist halt so ein bisschen, weil jetzt sagt er natürlich, er war sich der Konsequenzen nicht bewusst. Er hat aber während des Streams vermehrt gesagt, dass man dafür gebannt wird. Und dann sitzt er jetzt hier und sagt, er wäre sich den Konsequenzen nicht bewusst gewesen. Und auf jeden Fall ist aufgrund dieser Situation eine Diskussion entbrannt, die in dem Artikel von Ian Walker auch nochmal umrissen wird. Und zwar gibt es da zwei Positionen, wie es in Diskussionen so üblich ist. Die eine Position ist eben, dass Jarvis kein professioneller Spieler ist, sondern nur ein Content Creator und dass der Bann deshalb übertrieben ist und überzogen ist. Er hat keine Werbung für Aimbots gemacht, er hat nicht dargelegt, wo man sowas bekommen kann oder irgendwelche Programme genannt. Er hat nur die Wirkung dieser Aimbots demonstriert zu Unterhaltungszwecken. Dementsprechend sagt man halt, man kann ihm keine böse Absicht unterstellen. Aber im Endeffekt ist es halt verboten. Es war die Benutzung verbotener Programme und er wusste, dass es verboten ist. Und da hat sich jetzt Ninja geäußert, den wir ja auch schon öfter im Cast zu thematisiert haben. Ein weiterer populärer Fortnite-Streamer.
Vielleicht auch der populärste wahrscheinlich.
Der populärste, ne? Ja, glaube ich auch. Der ja jetzt dann zu dieser anderen Seite gegangen ist. Ich glaube, da war ja das letzte Mal bei uns zu Gast.
Mixer,
genau.
Die kaufen sich da jetzt die ganzen Player ein.
Genau, und der sagt halt, man hätte den für 6 bis 12 Monate bannen sollen, weil seine Karriere eben maßgeblich mit Fortnite verknüpft ist und man ihm halt quasi seine Existenzgrundlage raubt, indem man ihn lebenslang bannt. Auf Kotaku in diesem Artikel war ein sehr nettes Zitat von Ninja. There's a difference between a content creator who has millions of subscribers, hundreds of thousands of followers that gets banned from what literally makes him money, and some kid who is just a piece of shit, has absolutely zero following, has zero money that comes from Fortnite. It's different. The stakes are different. Ja, schwierig, die Auffassung zu vertreten, dass Content Creators anderen Regeln unterliegen sollten als normale Spieler, normal in großen, dicken Anführungsstrichen. Er macht da quasi so ein Zwei-Klassen-Ding auf, dass eben jemand, der sein Geld mit dem Streamen verdient, in einer anderen Liga spielt und dass ihm deswegen auch andere Regeln quasi auferlegt werden sollten, wie jetzt einem normalen Spieler.
Kurze Verständnisfrage, härtere Regeln oder in dem Sinne von, es war ja schon angeklungen, im Sinne von, er soll nicht so lang gebannt werden.
Ja, ja, er soll nicht so sehr bestraft werden, weil er Content Creator ist.
Und wenn ich jetzt quasi so als Shitty Kid quasi Fortnite spiele und dann sage...
Genau, ja, dich kann man bannen, weil du bist ja Shit, aber okay. Weil er Geld damit verdient, darf er nicht gebannt werden. Oder nur so ein Ja, nicht für immer. Was halt... Also ja, ich finde das halt relativ schwierig, weil auch wenn er ein Jahr lang keine Lebensgrundlage hat, weil ihm das Fortnite-Ding genommen wird, macht das jetzt für mich jetzt auch keinen großen Unterschied, ob er jetzt für ein Jahr gebannt wird oder für immer. Aber da komme ich dann später noch zu. Mhm. Erstmal weiter zum Artikel. Jarvis spielte auch in einem Clan oder war einem Clan zugehörig namens FaZe. Und die stehen auch hinter ihm mit dem Argument, dass er halt nur ein Junge sei, der einen Fehler gemacht habe und ja, dass das ja alles ist ja gar nicht so schlimm. Und die stehen aktuell in Verhandlungen mit Epic Games, dem Publisher von Fortnite, um die Strafe reduzieren oder entfernen zu lassen. Also die setzen sich da sehr für ihn ein, dass diese Strafe eben abgemildert wird. Das Gegenargument, was so nach meinen Recherchen halt doch eher von der breiten Öffentlichkeit vertreten wird, ist, dass eben jeder, der Cheat-Programme nutzt, gebannt werden sollte, egal wer er ist, weil man eben gegen die Nutzungsbedingungen verstößt und in diesem Moment macht man sich eben, ja, lässt man sich etwas zu Schulde kommen und da sollte die Strafe für alle gleich sein, egal ob du jetzt 2 Millionen Abonnenten hast oder nicht. In Ego-Shootern sind Aimbots ja ein verbreitetes Problem. Und auch wenn er jetzt nicht kompetitiv mit Aimbot gespielt hat, hat er halt doch normale Matches gespielt. Also es war jetzt kein Sandbox-Mode oder so, wo er keine echten Gegner hatte, sondern er ist in normale Matchmaking-Games gegangen und hat dort mit dem Aimbot gespielt und hat sicherlich da einigen Leuten auch ganz schön den Tag versaut.
Dazu nur eine kleine Fußnote. Also er hat schon kompetitiv gespielt, aber nicht professionell,
genau, nicht
im
professionell,
Zuge eines offiziellen Matches, aber natürlich im kompetitiven Fortnite-Spiel.
Genau, gegen andere echte Personen.
Ja.
Ja, die Diskussion ist jetzt halt, finde ich, sehr interessant, wie man mit sowas umgeht, gerade in Bezug auf, ob jetzt jemand sein Geld damit verdient oder nicht. Ich finde den Bann eigentlich legitim, weil er eben wusste, dass er gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, ja auch extra dafür dann einen neuen Account und alles erstellt hat, um eben nicht gebannt zu werden. Dann allerdings ein Beweisvideo auf YouTube hochzuladen für die 2 Millionen Abonnenten war jetzt wahrscheinlich nicht der klügste Move. Aber es ist halt, wenn man gegen Nutzungsbedingungen verstößt, muss man sich eben nicht wundern, wenn man gebannt wird. Und das Argument, man hätte das Leben eines Jugendlichen zerstört, kann ich jetzt auch nicht unbedingt da mitgehen, weil er hat ja sein Following. Und auch wenn er jetzt kein Fortnite mehr spielen kann, kann er ja etwas anderes spielen. Es gibt ja auch Spiele, die Fortnite-ähnlich sind, sowas wie PUBG. Also es ist ja nicht so, als würde er jetzt auf jeden Fall verarmen und alles verlieren, was er hat. Er kann ja sich in einem anderen Spiel einarbeiten und sein Following folgt ihm vielleicht, er findet vielleicht ein neues. Also da jetzt davon zu sprechen, man hätte sein Leben zerstört, finde ich doch stark überzogen. Weil ich denke, niemand ist davon abhängig, ein einziges Spiel spielen zu können und spielen zu müssen. Es gibt ja auch Beispiele für YouTuber, die, ja, Beispiel Hand of Blood. Der hat am Anfang eigentlich nur League of Legends Content gemacht. Irgendwann hat er gemerkt, er hat einfach keinen Spaß mehr daran und macht jetzt mittlerweile, glaube ich, gar keinen oder fast keinen League Content mehr, sondern macht jetzt andere Dinge, die ihm eben besser gefallen. Und sein Following ist auch noch da. Also, was haltet ihr denn davon?
Also ich würde vielleicht erstmal auf diesen Ninja-Punkt eingehen. Also zunächst mal, also was ich tatsächlich spannend finde, ist die Frage, in welchen Kontexten wir schon mal gecheatet haben. Aber die würde ich sagen, das stellen wir einfach so mal in die zweite Hälfte dieser Themenbesprechung und konzentrieren uns erstmal nur auf diesen konkreten Fall. Das Ninja-Argument. Ich finde, wir sollten das nicht zu einfach abtun. Denn ich würde seiner Formulierung definitiv nicht zustimmen. Little Shits, bla bla bla. Es ist natürlich überhaupt keine Sprache, derer ich nicht...
Du würdest eher von Plebs sprechen.
Ich würde eher von Plebs sprechen, von Randos, ja. So. finde aber, das, also es ist keine Sprache, derer ich mich bedienen würde und die ich für despektierlich halte gegenüber den Personen, die legitimerweise Fortnite spielen und dann auch in diesem, im Kontext dieses Spiels Spaß haben wollen. Aber ist denn vielleicht was dran? Vielleicht, also an den Stakes, von denen er spricht... Sicherlich. Das wäre dann eher so eine, ich sag mal, eine Perspektive, eigentlich eine sehr utilitaristische Perspektive, dass man also guckt, inwiefern ist denn die gleiche Strafe bei zwei verschiedenen Personen, also inwiefern führt diese gleiche Strafe zu ganz unterschiedlichen Effekten? Ich glaube, das ist auf jeden Fall so. Aber noch spannender eigentlich finde ich die Frage nach der Intention. Denn jetzt hat ja eine Person, die... ich sag mal, im privaten Kontext sich eines Aimbots bedient oder eines Wallhacks, die ja wie auch immer geartet cheatet, hat ja tatsächlich das Ziel, sozusagen illegitimerweise das Spiel für sich zu gewinnen. Jetzt ist es in dem Fall ja aber so, wir haben uns ja auch das Video angeschaut, Tascha, dass hier scheinbar die Intention wirklich war, das sozusagen als ein Unterhaltungsvideo, das für das Publikum aufgenommen war, gestaltet ist, also das Ziel, die Intention dahinter nicht war, ich möchte jetzt ein Spiel gewinnen, denn er ist ja sehr gut in Fortnite, er spielt am Anfang auch ohne Aimbot und wow, er ist schon verdammt gut und ist also nicht in der Situation, dass er jetzt sagt, ich cheate mich da irgendwie durch. Also die Intention der Nutzung ist eine andere. Kant würde sagen, das ist nicht dieselbe Intention.
Ja, ich wollte gerade sagen, du willst uns in das Kantsche Argument führen, ja, dass nicht die Tat das relevant ist, sondern gut ist nur der gute Wille und er hat ja einen guten Willen gehabt.
Das weiß ich nicht. Ob er einen guten Willen hatte, würde ich noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall das eine andere Maxime.
Das können wir sowieso nicht sagen.
Aber dann hätte man das Ganze eben auch anders aufbauen, aufziehen müssen. Er hätte ja als so prominenter Fortnite-Streamer sicherlich auch Kontakt zu Epic Games aufnehmen können, hätte sagen können, ich habe dies und das vor mit Aimbot, wäre das in Ordnung und sowas, weil wenn wir sagen, Content Creator unterliegen anderen Richtlinien, dann muss ich wieder die Frage stellen, wer entscheidet das? Wie viele Abonnenten musst du haben, um mit sowas durchzukommen und. Weil ich kann ja dann auch sagen, ich spiele mit Aimbot, ich filme das und lade es bei YouTube hoch. In dem Moment bin ich Content Creator und dann kann ich nicht gebannt werden. Da kommen wir in Gewässer, die dann doch sehr schwer zu steuern sind. Es ist halt auch einfach einfacher zu sagen, wenn du cheatest, wenn du betrügst, bist du raus, egal wer du bist. Und es ist auch fairer.
Man hätte sowas machen können, ja, würde ich auch spannend finden und dann tatsächlich als Aufklärungsvideo direkt in Kooperation mit Epic, wo sie dann auch auf die Problematik des Ganzen und auch auf die Konsequenzen hinweisen, um gerade nämlich Jugendlichen, die dann sowas nutzen und dann auf einmal irritiert sind, warum sie jetzt gebannt sind, das einfach zu erklären. Im Endeffekt als Bildungsvideo, wenn man so will. Ich würde aber noch mal gerne auf das Ninja-Argument eingehen, aber nicht von der Kantschen Seite aus, sondern von der Frage der Distinktion zwischen eben Jugendlichen, die Fortnite spielen und Content-Creatern, aber auf der Ebene von der Professionalität. Ich kann von jemandem erwarten, der sich als Content-Creator versteht und damit auch sein Geld verdient, egal welches Alter das ist. Notfalls muss er sich Berater suchen oder wie auch immer. Wenn ich diesen Job, was es ja im Endeffekt ist, ausführe, muss ich mir genau überlegen, was ich tue, genauso wie in jedem anderen Job und ob ich mit den Konsequenzen leben will. Wir hatten das ja auch in der Diskussion mit politischen Statements, wo Blitzschung zum Beispiel damals gesagt hat, ich bin mir der Konsequenzen bewusst, ich mache es trotzdem. Solche Dinge. Und dann kann ich mich nicht am Ende hinstellen, so ein bisschen ins Mimimi-Media-Land und sagen, ja, ich wollte jetzt hier aber irgendwie das nicht irgendwie die Konsequenzen haben und jetzt geht es mir ganz schlecht und irgendwie so ein bisschen die Mitleidstour. Und ich würde sogar fast die kritische Nachfrage stellen, inwiefern das nicht ein bewusst inszenierter Skandal ist.
Das kann man natürlich schlecht beurteilen, aber mein Punkt war auch weniger, dass die Regelungen tatsächlich unterschiedlich sein sollten. Dem würde ich nämlich so nicht zustimmen. Sondern mein Punkt war nur, dass das Ninja-Argument, dass einmal die Fallhöhe eine andere ist und dass die Intention durchaus eine andere ist, dass das schon meines Erachtens nach eine Rolle spielt, ob ich sozusagen cheate mit der Absicht, sozusagen wirklich einfach Spiele zu gewinnen. Oder ob ich, sagen wir es mal, er ist ja 17, glaube ich, ne? Mhm. Ein 17-jähriger, unerfahrener Entertainer, der das sozusagen aus, ich sag mal, Unterhaltungszwecken so ein Video macht. Da ist die Intention einfach eine andere, oder? Ja, seht ihr das nicht so?
Da ist die Intention eine andere. Klar, als Pädagoge würde ich auch sagen, ein 17-Jähriger braucht, wenn er solch einen Job macht, natürlich, wie gesagt, Leute, die ihn beraten, Eltern, die auch quasi so ein bisschen Blick darauf haben, was macht er da eigentlich. Aber wie gesagt, erstmal ist er halt Content Creator. Was auf den anderen Punkt von Ninja, diese Art von Formulierung, würde ich gerne auch noch gleich eingehen. Aber ich würde halt schon sagen, dass es gerade für die Content-Creator noch stärker, dass sie darauf gucken müssen. Also im Endeffekt dadurch, dass du ja das vor einem Millionenpublikum machst, muss da eigentlich Epic dann noch mehr sagen, okay, du wirst halt gebannt dafür, weil im Endeffekt bist du ein Vorbild für die Leute, im Gegensatz zu Leuten, die halt Fortnite privat spielen, wo man sagt, hier kriegst du halt einen Schuss vorm Bug und dann darfst du später wieder weiterspielen.
Zumal ist ja auch einfach dieser Unterhaltungsfaktor. Das mag vielleicht unterhaltsam für ihn gewesen sein, aber das war sicherlich nicht unterhaltsam für die Leute, die gegen ihn gespielt haben. Und das ist ja bei solchen Programmen auch so ein ganz großer Punkt, dass man eben sagt, das ist nicht fair anderen Leuten gegenüber und das macht wirklich keinen Spaß, wenn du gegen Leute spielst und du kannst nichts dagegen tun, dass du halt irgendwie, du kannst mit deinem eigenen Skill der Sache nicht entgegenwirken, weil sie irgendwie so ein Auto-Aim-Bot laufen haben. Und dann ist das vielleicht unterhaltsam für die Leute, die sich das angucken. Vielleicht aber auch nicht, weil die sich vielleicht auch drüber aufregen und sagen, hey, ich hatte auch schon Botter in meinem Spiel und das war richtig scheiße und ich finde das nicht witzig. Und es ist halt auf jeden Fall nicht lustig für die Leute, die eben in diesen Spielen begegnen. Und deswegen finde ich den Unterhaltungszweck auch fragwürdig.
Also Intention ist egal, würdest du sagen?
Ja, in dem Fall ja, weil es eben aus guten Gründen verboten ist und weil er wusste es ja. Er hat ja auch gesagt, ich werde 100%ig dafür gebannt und hat deshalb extra neue Accounts und sowas gemacht. Das heißt, ihm waren die Konsequenzen bewusst, auch wenn er jetzt gerne so tut, als wären sie ihm nicht bewusst gewesen.
Ich glaube tatsächlich, das macht er nicht, denn in dem Video ist es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diesem Entschuldigungsvideo, welches er dann im Nachhinein veröffentlicht hat, glaube ich, ihm ist schon klar gewesen, das habe ich jetzt auch nicht so gelesen, dass er das bestreitet, dass er wusste, dass es Konsequenzen haben wird. Ich glaube, was er nicht erwartet hat, ist, dass er tatsächlich direkt lebenslang gebannt wird, weil das ist ja nämlich auch nochmal so eine Sache. Auf der einen Seite Strafe, ja, ich glaube, eine Form der Bestrafung ist wichtig. Auch Epic Games haben ja gesagt, sie haben eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Cheatern. Das ist natürlich wichtig, damit das Spiel überhaupt am Laufen bleibt. Ansonsten bist du irgendwann in der Situation, gerade bei einem Titel wie Fortnite, der ein sehr junges Publikum hat, wenn du da in Fortnite jetzt als Person, die das noch nicht gespielt hast, du springst da rein, begegnest erstmal in 3 Matchen hintereinander irgendwie einem Cheater, der es unheimlich lustig findet, dann verlierst du als Epic Games relativ schnell potenzielle Kunden. Und ich glaube, das ist natürlich das Hauptinteresse, das ökonomische, und dafür muss diese Spielstruktur am Leben erhalten werden. Aber ich frage mich halt, ist das Maß der Strafe? Also, dass es eine Strafe gibt, ja, aber ist sozusagen der sofortige lebenslange Bann, ist das die richtige, angemessene Reaktion?
Ich finde schon, dass es halt einfach auch eine Sache ist, man muss auch ein Exempel statuieren als Epic Games. Ich meine, mit so einem großen Following, das gucken sich dann auch ja Leute an, die noch Fortnite entsprechend relativ jung sind vielleicht und noch leicht zu beeindrucken und die dann von so einem lebenslangen Bann natürlich auch abgeschreckt werden und sich denken, um Gottes Willen, ich benutze das lieber nicht. Weil wenn die jetzt gesagt hätten, oh du darfst 3 Wochen nicht spielen, dann wäre das eine ganz andere Botschaft auch gewesen an seine Zuschauer und seine Community und an, ich sag mal, die Little Shits da draußen, um es mit Ninjas Worten zu sagen. Also ich finde das eigentlich nicht überzogen. Ich finde, wer gegen die Nutzungsbedingungen bewusst verstößt, der muss die Konsequenzen tragen, egal wer er ist.
Ja, Epic verfolgt da so ein bisschen, dass die Methode Strafe einen, erziehe Tausende, ist halt für die natürlich auch ein guter Moment, um zu signalisieren, mit uns halt nicht. Also ist eigentlich für sie gut. Vielleicht haben sie sich tatsächlich auch abgesprochen und er kriegt da Geld für.
Also meine Einschätzung wäre tatsächlich eher, ich frage mich halt, ob es nicht sinnvoll wäre, das zu staffeln. Ob man nicht sowas machen kann, wie zum Beispiel, nehmen wir mal an, es wird jetzt festgestellt, wahrscheinlich ja natürlich auch mit einer gewissen Automatisierung, dass eine Person ein Aimbot benutzt oder Wallhack, eine Cheating-Software. Hm. Ob es dann nicht möglich wäre zu sagen, die Person wird natürlich sofort gekickt vom Server und kriegt irgendwie eine Benachrichtigung, du benutzt dieses oder jenes Tool. So ähnlich wie wenn du versuchst, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal versucht habt, ich habe das in ganz legalem Kontext versucht, einen Netflix-Stream zu screengrabben. Ja, also sozusagen mit einem Screengrabber-Tool Netflix abzufilmen.
Mir wäre jetzt kein legaler...
Wissenschaft, Forschung und Lehre. Du darfst in Forschung und Lehre natürlich Material aufzeichnen, solange du es nur zu Forschungszwecken verwendest. Ja. Und das Ding ist allerdings, die haben einen Schutz, einen Kopierschutz, sodass dann Netflix sich deaktiviert und sagt, hey, du benutzt diese und jene Software, deaktiviere sie bitte, um den Stream zu starten. So. Ob man dann nicht einfach sagt, man kickt die Person, die cheatet, die kriegt diese Benachrichtigung. Wenn sie dann aber trotzdem das macht, dann kann man da in dieser Benachrichtigung direkt auch irgendwie, wenn das sozusagen nochmal vorkommt, wenn wir das nochmal feststellen, dass du mit einer Cheating-Software auf unseren Servern unterwegs bist, dann folgt, sagen wir sowas wie, erstmal ein Monat Bann und wenn danach dann das wieder festgestellt wird, bei derselben Person dann wiederum lebenslanger Bann, meinetwegen. Oder ein Monat, ein Jahr, dann lebenslang. So. Weil da hätte man, glaube ich, auch eine relativ effektive Verringerung der Cheater. Also, ob dieses Exempel, was sie da statuieren, dass das funktioniert, wage ich nicht zu bezweifeln. Aber ob das Exempel nicht möglicherweise jenseits der Relation dessen steht, was er eigentlich getan hat. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange er mit Aimbot gespielt hat, aber es waren irgendwie ein paar Matches. Da würde ich sagen, ist es zu hart.
Wobei ich halt, gerade bei ihm mit so einem großen Following und einem großen Publikum, finde ich es dann wieder irgendwie nicht, finde es nicht zu hart. Weil er hätte ja alle Möglichkeiten gehabt. Jemand mit so einem großen Publikum, der so in dieser Community drin ist und sicherlich auch, also der hätte ja die Möglichkeiten gehabt, im Vorfeld Epic Games zu kontaktieren und zu sagen, ich möchte dies und das machen, können wir da irgendwie was regeln, so aus, keine Ahnung, für Education Purposes oder was auch immer. Ne? Also er hätte ja die Möglichkeiten gehabt, die jetzt ein normaler Spieler nicht hat. Er hätte in Kontakt treten können, er hätte das vorher absichern können, aber so finde ich halt, meh.
Ich finde, da ist auch noch so ein bisschen unterliegend so diese Entwicklung von YouTubern, die möglichst alles irgendwie für den Unterhaltungszweck. Natürlich gibt es da Abstufungen, aber ich habe das eine ganze Zeit lang irgendwie mit Argwohn betrachtet, was irgendwie alles quasi verzweckt wird, um irgendwie Klicks zu generieren, beziehungsweise Lacher und Unterhaltung zu erzeugen. Sei das irgendwelche Pranks, rassistische Witze und so weiter, damit man irgendwie ein Publikum erreicht.
Das war im Artikel auch. Ich weiß nicht, wer den Vergleich gemacht hat, ob das Ninja war oder der Face-Guy. Auf jeden Fall war da auch ein Vergleich zu der Logan Paul-Geschichte, der ja eine Leiche in irgendeinem Wald gefilmt hat und das bei YouTube hochgeladen hat. Und der da ja auch eine eher milde Strafe gekriegt hat dafür. Na, da war dann auch der Vergleich, warum wird das so milde bestraft und er kriegt jetzt so eine hohe Strafe. Aber da muss ich auch sagen, dass ich die Reaktion von YouTube damals auch, ich weiß nicht mehr genau, was er bekommen hat, aber auf jeden Fall auch viel zu wenig dafür, dass man, also das geht ja gar nicht.
Meine Einschätzung dazu ist einfach eine andere. Das liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass ich die Intention in dem Fall ein bisschen mit einbeziehen würde, dass ich sagen würde, ich würde Leuten eher schon so diesen Benefit of the Doubt geben. Man kann natürlich sowieso keine Einzelprüfung auf großer Fläche machen. Du kannst nicht, es muss irgendwie automatisiert ablaufen, das Verfahren. In diesem Fall ist es jetzt natürlich so, er ist jetzt Content Creator, man kennt diese Videos. Die Videos sind im Übrigen auch sehr schlecht, wie ich finde. Also das ist nichts, was mich in irgendeiner Form unterhält oder was ich irgendwie toll finde, so dieses, oh, I've got Aimbot. Er sagt aber auch natürlich, muss man auch sagen, er sagt natürlich sehr klar, von den Exempel-Statuieren, er sagt klar auch, mach das nicht. Aber ich glaube tatsächlich, ich würde grundsätzlich nicht direkt auf einen lebenslangen Bann reagieren. Das ist wahrscheinlich einfach ein anderes Maß, was ich da irgendwie vor Augen habe, sondern ich würde tatsächlich Leute kicken, würde dann sagen, ein Monat Bann, ein Jahr Bann, lebenslang Bann.
Aber du hast halt immer in solchen Spielen Leute, die sowas, also so kleine Buns auch einfach nicht abschrecken, weil sie immer das Ding haben, ach, vielleicht werde ich ja nächstes Mal nicht erwischt und ob ich da jetzt mal 4 Wochen spiele oder nicht, ist mir egal. Ich kenne es ja von League of Legends, da gibt es ja auch einige Dinge, für die man Buns kassiert. Und ich, es gibt auch zum Beispiel Chat-Buns, wenn jemand jetzt super toxic ist, dann kriegt er halt auch, wenn das so ein paar Mal registriert wurde, dann bekommt man erstmal eine Verwarnung und dann kriegt man irgendwie, ich glaube, 30 Tage. Und es gibt, glaube ich, auch bis hin zum lebenslangen Chatban. Aber es gibt tatsächlich auch ganz viele Leute, die dann irgendwie 30 Tage kompletten Chatban haben, gar nichts schreiben können. Und wenn der Chatban aufgehoben ist, machen sie genauso weiter wie vorher.
Aber werden sie dann nicht, aber dann werden sie ja länger gebannt.
Ja, aber ja auch nicht vom Spiel, sondern nur vom Chatten. Und das ist denen dann halt egal, ob die chatten können oder nicht.
Das ist so eine Sache.
Aber Elo-Boosting beispielsweise. Da gibt es auch so viele Wiederholungstäter, die dann halt mal gebannt werden, bekommen keine Season Rewards und haben irgendwie, was weiß ich, so und so lange Monate Sperre und dann machen sie es einfach wieder, weil sie der Meinung sind, ach, nächstes Mal erwischt mich vielleicht keiner und überhaupt, das ist ja, da liegt ja ein Verhalten zugrunde, das macht ja, sowas macht ja eigentlich kein, ich sag mal, normaler Spieler in Anführungsstrichen. Na, da liegt, ist ja schon mehr meistens auch im Busch, wenn man der Meinung ist, man müsse sowas tun. Und ob das dann so, ob das das belehrbare Klientel ist, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Sicherlich viele, einige, aber definitiv auch nicht alle.
Da ist halt auch noch der Punkt, um an Stefan noch kurz anzuschließen. Dieses mach das nicht und dann mache ich es trotzdem. Das ist ja kein Don't do this at home Video im Sinne von, ich habe hier irgendwie einen Blender und da schmeiße ich mein iPhone rein. Ich finde es dann halt schwierig zu sagen, mach das halt nicht und dann mache ich es trotzdem. Also was ist denn das für ein, also würde ich von einem 17-Jährigen dann doch wieder so ein Stück weit Verantwortung gegenüber zum Beispiel den 14-Jährigen, 12-Jährigen, die sich das dann irgendwie angucken. Also er hat dann halt auch gegenüber seiner Community.
Er hat aber auch nicht, muss man auch dazu sagen, also wie gesagt, Einzelfallprüfungen müssen von diesem Fall, glaube ich, langsam wegkommen, aber Einzelfallprüfung kann sowieso nicht generalisiert werden. Ja. Aber auf jeden Fall muss man schon auch dazu sagen, also er hat klar gesagt, die Leute sollen das nicht machen. Er hat auch nicht in irgendeiner Form darauf hingewiesen, wie man an so einen Aimbot kommt. Er hat es auch nicht erklärt oder irgendwie sowas.
Das google ich halt schnell.
Ich wollte gerade sagen, so blöd sind die ja nicht.
Ja, aber das macht doch einen Unterschied. Also ich meine, für mich ist es so, für mich wird daran einfach die Intention erkennbar. Das ist die, klar, irgendwie die Intention hier zu unterhalten. Ich halte diese Intention jetzt nicht für eine, die super wichtig ist oder die super moralisch vertretbar ist und allerlei Handlungen rechtfertigt. Für mich ist es aber schon sehr klar, dass er jetzt nicht irgendwie sich einen spielerischen Erfolg erzielen wollte.
Wobei man halt auch trotz aller macht das nicht, man wird dafür gebannt, Aussagen stand ja doch auch, finde ich, klar im Fokus, wie viel Spaß das macht und wie lustig das ist. Und dann ja noch sein Kumpel im Hintergrund, der dann auch die ganze Zeit, oh wow, cool, boah, witzig. Ne? Ja. Also er hat das ja schon dann doch auch in ein positives Licht gerückt, so als wäre das jetzt total unterhaltsam und total super. Auch wenn er gesagt hat, ihr werdet dafür gebannt und auch wenn er nicht explizit Werbung dafür gemacht hat, hat er das doch als positives Erlebnis dargestellt, meiner Meinung nach.
Das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein Video, was auf jeden Fall auch zeigt, dass mit Aimbot-Spielen super unterhaltsam ist. Natürlich auch aufgrund des Reiz des Verbotenen, weil man sozusagen dann hier einfach mal, wow, you've got Aimbot. So, ne? Und ich denke aber, dass wir auch mit berücksichtigen müssen, wenn das ist ja etwas, es geht uns ja auch um die generelle Frage, wie soll mit so einem solchen Fall umgegangen werden. Und jetzt ist es ja nun mal so, dass wir auch die digitale Technologie, die diesen Bestrafungsmechanismen zugrunde liegt, nicht ignorieren können. Das heißt also, wir haben hier die Situation, wo, kleines Beispiel, auf, ich hatte ja vorhin gesagt, wo Situationen, in denen wir mal gecheatet haben. In meiner Jugend war es auf LAN-Partys, local, ja, also wir haben ja nicht online gespielt.
Da hat man so Kabel auf LAN-Partys
war das mitunter schon so eine Sache, dass man irgendwie nicht aus Böswilligkeit, weil man war ja befreundet, ist ja auch nochmal alles ein ganz anderer sozialer Kontext, dass man dann sowas gemacht hat. Ich erinnere mich an eine Situation, die ganzen PCs stehen dann in einem Raum, für die Jüngeren unter euch, liebe Leute da draußen, die sich daran nicht mehr erinnern oder es nicht wissen, wie so eine LAN eigentlich aussieht. Die ganzen PCs stehen zusammen in einem Raum und dann geht eine Person irgendwie mal kurz aufs Klo oder geht irgendwie Bier holen, wir waren ja auch permanent betrunken. Und dann installiert man schnell bei dieser Person so einen Trojaner auf dem Rechner und dann spielt man dann und dann
mal
spielt
so casual.
Ja, pass auf. Und dann
What?
Und dann da hast du es nie gemacht auf dem LAN und dann Entschuldigung.
Nein?
Und dann spielt man zusammen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo das vorkam. Das war wahnsinnig lustig. Dann spielt man zusammen irgendwie Counter-Strike und macht dann, weil man ja Zugriff auf den Rechner des anderen hat, man hat ja einen Trojaner installiert, macht man dann bei dem anderen einfach mitten im Spiel das CD-Laufwerk auf oder sowas, sodass das Spiel sich aufhängt dann bei dieser Person und er quasi rausfliegt. Und dann ist es aber auch so, klar, man ist in einem...
Du bist jetzt bewusst, dass ich nie wieder meinen Mac allein lasse mit dir
Quatsch,
im Raum?
Quatsch, das war irgendwie, das ja, war ja. Jugendzeit, hallo. Das war Jugendzeit und da war es auch so, es war Jugendzeit, wir waren betrunken und wir hatten mega viel Spaß daran. Und das ist dann auch so ein Fall in so einem freundschaftlichen Kontext, wo das auch dann, wo man das machen kann. Dann kann man sich kurz beschimpfen, dann kann man auch darüber lachen und dann spielt man halt weiter. So, natürlich installiere ich nicht irgendwie einem Kumpel einen Trojaner aus mit böswilliger Absicht irgendwie auf dem Rechner, außer bei Tobi. Und es ist aber so, dass, worauf ich hinaus will, aufgrund dieser der digitalen Infrastruktur, auf der das alles basiert, sind wir jetzt in anonymisierten Netzwerken unterwegs, in denen sozusagen ein erbarmungsloses Tracking solchen Verhaltens überhaupt erst möglich ist. Hätte man früher vielleicht gesagt so, lol, ich cheate mal in so einem Match und danach lacht man dann drüber und dann lässt man es aber auch wieder sein und einigt sich darauf, ist es in dem Fall natürlich etwas, dann macht man das einmal und ist aber dann aufgrund der Möglichkeiten der digitalen Infrastruktur möglicherweise lebenslang bestraft dafür.
Du sprichst dich also aus für ein episches Panoptikum?
Ich kritisiere aus einer im Grunde ja eigentlich Foucault'schen Perspektive die Tatsache, dass die digitale Infrastruktur eine Bestrafung ermöglicht, die vor, ich sag mal, 20 Jahren zum Beispiel so nicht machbar gewesen wäre in dem Kontext.
Ja, ich bin wahrscheinlich einfach, also ich bin ja generell einfach gegen sowas. Also der einzige Moment, in dem ich mal gecheatet habe, war, als ich mir mit dem guten Motherload-Cheat in den Sims etwas Geld ercheatet habe. Aber das war ja auch nichts, was andere Menschen betrifft, sondern einfach nur mich. Und das sind ja auch irgendwo offizielle Cheats. Und ja, also das, aber im Kontext, wenn ich mit anderen Menschen zusammenspiele, gerade die ich eben nicht kenne, wo ich nicht in so einem sozialen Setting bin, finde ich das unangemessen, ich finde es unmöglich und ich finde es wunderbar, dass es so gut getrackt wird und dass diese Programme mittlerweile so gut sind, dass man einfach jeden rausschmeißt, der sowas macht. Also ich bin davon eigentlich ein sehr großer Fan. Weil es geht einfach auch so auf die Kosten der anderen Menschen, die nichts mit dir zu tun haben und nicht als Sündenbock für deinen Spaß mit deinem Wallhack herhalten wollen.
Ich will nochmal ganz kurz, nur damit ich nicht falsch verstanden werde, ich befürworte Cheaten keinesfalls. Ja klar, in Singleplayer-Titeln irgendwie lustige GTA-Cheats, Sims-Cheats, ja. Das ist auch kein richtiges Cheaten in dem Sinne, man spielt ja nicht mit anderen Leuten. Aber ich würde niemals weder irgendwie im Freundeskreis, lokal, noch online in irgendwelchen Multiplayer-Titeln cheaten, finde ich tatsächlich moralisch falsch und mache das deshalb auch nicht. Das war dann, ist ja halt so als Witz, hat man sowas irgendwie gemacht, irgendwie als Jugendlicher vielleicht mal, ja. Finde auch jetzt nicht alles richtig, was ich in meinem ganzen Leben so gemacht habe, aber auf jeden Fall möchte ich das unter keinen Umständen befürworten. Finde es also auch wichtig, dass es zu Konsequenzen kommt und dass Leute davon abgehalten werden, das zu tun, aber ich finde sozusagen den augenblicklichen lebenslangen Bann nach wie vor unverhältnismäßig.
Für mich, der ja noch relativ jungfräulich bzw. jugendlich oder auch so ein bisschen noch so mit den ersten Baby-Steps in MMOs, jetzt mit Final Fantasy oder auch zum Beispiel versuche ich mich noch so ein bisschen durch das, ich war ja letztens im Tutorial von League zum Beispiel auch unterwegs und wollte da auf Dauer mal reinschauen, damit ich weiß, wovon Tascha da eigentlich die ganze Zeit spricht. Nichts verstehe ich immer von deiner abscheulichen Jugendsprache. Genau, aber mich würde das im Endeffekt, der ja damit erstmal nicht so viel Kontakt gehabt hat und ja auch immer so ein bisschen zögerlich ist, will ich sowas wirklich spielen, beziehungsweise macht mir das Spaß, wäre was, wo ich dann halt jetzt auch immer so ein bisschen so, cheatet der vielleicht? Und dann aber auch dann den Spaß daran verlieren würde. Was mir letztens tatsächlich passiert ist, vielleicht noch als kurze Anekdote, weil ich habe auch im Endeffekt so Age of Empires Cheats benutzt und aber nicht online gespielt, war das bei Final Fantasy jemand in dem Dungeon-Instanz, wo wir dann zu viert drin waren, der hatte dann gecheatet, ist dann automatisch rausgeflogen. Das war für uns dann das Problem, dass wir auf einmal keinen Tank mehr hatten. Und damit hat er uns auch im Endeffekt so ein bisschen die Party auch echt versaut. Und das war kein schöner Moment.
Ich kenne das vor allem aus League. Da gab es mal so eine Phase, ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie angezogen habe, aber ich hatte mal eine Phase, da konnte ich kein Aram mehr spielen. Das ist so ein spezieller Game-Mode, wo dann halt alle, also 10 Leute, 5 gegen 5, nur auf einer kleinen Brücke quasi sich bekämpfen. Und ich hatte mal eine Phase, unheimlich viele Bots im Aram. Eigentlich in jedem Game mindestens einen, die dann einfach drauf programmiert waren, einen Account zu leveln. Vermutlich, um ihn später irgendwie zu verkaufen. Das heißt, die sind gespawnt, sind einfach losgerannt und sind gestorben und sind wieder gespawnt, losgerannt, gestorben. Was natürlich, dann ist das Spiel eigentlich nicht gewinnbar, weil du erstens einen Mann oder Frau zu wenig hast und zweitens ja auch noch die Gegner super stark werden, weil sie die ganze Zeit Geld bekommen, weil sie natürlich gefeedet werden ohne Ende. Und das macht auch dann einfach, das macht keinen Spaß, wenn man sowas in seinem Spiel hat. Und ich habe das dann fleißig immer brav alles reported und ich habe auch das Gefühl, es ist sehr viel besser geworden. Da bin ich dann aber dann wieder auch froh um jede Tracking-Software, die funktioniert, weil ich finde, solche Leute, die sowas tun, gehören gebannt. Da sollte sich das Spiel automatisch deinstallieren. Ganz im Ernst. Das ist so. Nein.
Das, dann braucht man wirklich einen Trojaner, um das
machen zu können. Boah, da werde ich schon wieder toxic hier. Oder, toxic Sock.
Oder ihr unterstützt unsere Steady-Kampagne ab. Ziel 1000 bekomme ich nämlich einen wunderschönen Thors Hammer-Replika und komme zu Leuten nach Hause und hau ihre Playstation oder ihren Computer einfach mal in Stücke.
Es gibt natürlich auf der Konsole sowieso
der Spielverderber muss vernichtet werden.
Das, an das Zitat habe ich auch schon gedacht, trifft hier in dem Fall überhaupt nicht zu.
Ich weiß, ich wollte es aber trotzdem bringen, weil es so schön ist.
Das ist Hösinger-Zitat. Ja, aber Cheater sind keine Spielverderber. Ja. Das ist das Ding. Cheater sind.
Verderben ja, mir schon das Spiel.
Verderben sie schon.
Hösinger, ja, Hösinger unterscheidet, ich weiß, Hösinger aber unterscheidet zwischen. Schön, wenn es passen würde.
Hösinger unterscheidet zwischen Spielverderber und Falschspieler. Und der Spielverderber muss vernichtet werden, sagt Hösinger als Hardcore-Kulturwissenschaftler. Der Falschspieler nicht. Der Falschspieler kann tolerierbar sein, weil er sozusagen immerhin noch den Magic Circle des Spieles akzeptiert. Also er spielt das Spiel, er spielt es nur falsch. Ja? Wohingegen der Spielverderber das Spiel selbst zerstört, ja, oder dem Spiel selbst, das Spiel selbst in Frage stellt und als solches quasi das nicht annimmt. Was ich auch immer ganz nett finde, finde ich solche Sachen wie beispielsweise dezidierte Cheating-Server, auf denen dann Leute irgendwelche Cheats verwenden können. Ich glaube, das gab es lange Zeit irgendwie bei Counter-Strike und sowas, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber es gab es auf jeden Fall.
Die waren dann aber ja auch privat gehostet.
Es gab auf jeden Fall schon auch Spiele, ich kann mich da, das ist eine wahnsinnig vage Erinnerung, wo du dann, wenn du gecheatet hast, das ich nie persönlich getan habe, aber wenn du dann gecheatet hast, wurdest du irgendwie auf einen Server verfrachtet, auf dem dann nur Cheater waren, ja, oder fast ausschließlich Cheater waren und das war dann sozusagen so ein bisschen das, wie sagt man, das Gewaltabenteuerland, wo man alles Mögliche machen konnte und das Spiel hat dann aber auch keinen Spaß mehr gemacht, aber man, damit konnte man sich dann vergnügen.
Die Gewaltzone der
vielleicht auch nicht schlecht. Irgendwie, wenn du bei Fortnite so ein Aimbot benutzt, dann kommst du irgendwie für ein Jahr kommst du auf einen Server, wo alle nur mit Aimbot spielen oder so.
Bei Minecraft kommst du in so einen Kerker, wenn du dich nicht an die Regeln hältst.
Ja, genau.
Dann stehst du dann halt rum. Da kannst du dich einloggen, kannst du gucken und dann stehst du da, kannst du halt nichts machen.
Liebe Leute da draußen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Verratet uns gerne, was ihr von diesem Fall haltet. Das könnt ihr tun auf pixeldiskurs.de in den Kommentaren. Gerne auch per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Ihr erreicht uns natürlich auch auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Natürlich auch auf Apple Podcasts und auf Spotify, wo ihr uns abonnieren, bewerten und rezensieren könnt. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, das hatten wir schon mal zu Anfang dieser Folge erwähnt, dann könnt ihr uns gerne unterstützen via unserer Steady-Kampagne. Auf pixeldiskurs.de findet ihr da den entsprechenden Unterstütze-uns-Button. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.